Dieses Mal bei Sträter Bender Streberg.
Nur um mal auf Super. Nightmare Before Christmas, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe. Wir schreiben das Jahr 1993, es war Sommer und ich war in Bochum in der Innenstadt
14
unterwegs.
Und sie war 58.
Oh genau, Peter
Maffay. Von der Liebe
ganz genau,
wusste ich nicht viel, sie wusste alles.
Jetzt Sträter, Bender, Streberg, der Podcast bei Thorsten Sträter, Hennes Bender und Gary Streberg.
Hallo und herzlich willkommen zu Sträter, Bender, Streberg, Episode 113.
Was haben wir denn jetzt gerade gemacht?
Das, was wir eben gemacht haben, war für unsere Patrons. Also wenn okay. Ihr Patrons von uns
Arsch seid. Auf, das war jetzt gerade für die Patrons. Für jetzt fangen wir mit dem neuen Podcast.
Jetzt fangen wir mit dem Podcast.
Uhr geguckt, ja. Es ist 40 Uhr.
Es ist 40 Uhr. Also, wenn ihr mehr von uns wollt, ganz einfach, folgt uns, unterstützt uns bei Patreon. Dann bekommt ihr noch extra mehr Zeug, was keinen sonst extra interessiert. Content. So, bevor wir auf unser Special kommen. Wir haben nämlich ein Special vorbereitet. Endlich. Hunger. Endlich. Du musst da durch, Thorsten, jetzt. Geh in dich. Es macht ja sonst keiner. So. Wir wollen uns bedanken bei zwei Leuten. Ganz, ganz wichtig. Zunächst einmal bei unserer Station Voice. Unsere Stimme ist ja Michael Kessler.
Jawohl. Ach so, ja. Martin Kessler,
Michael
Kessler. Toll reingeschissen.
Richtig, Entschuldigung, Martin. Ja, Martin Aber Kessler. Wir haben noch jemanden, Gary hat noch jemanden aufgegabelt und ihr habt sie schon erkannt und ihr habt sie schon gehört. Sie spricht noch vor dem Vorspann. Genau, Code Open Voice.
Ganz genau. Die liebe Kathi Karrenbauer.
Wie ist das denn passiert, Gary?
Wie ist das denn passiert? Ja, wir hatten... Irgendwann habe ich mal gedacht, hör mal, wenn wir die Kathi Karrenbauer, die ja auch so im John Sinclair-Universum ist. Ne, sie ist Jane Collins. Und wenn es mal wieder irgendein Event gibt bei Bastei Lübbe und ich zugegen bin, habe ich gedacht, komm, ich traue mich, ich frage die Frau Karrenbauer.
Und du hast dich getraut und hast mir nichts gesagt davon, du Arsch.
Ich habe dir nicht nur nichts gesagt. Kathi Karrenbauer war dann so nett und hat das aufgenommen vor Ort.
Ein Sonett?
Ja, ich fand das wirklich.
Richtig, mit Versmaß, alles gemeint. Es fängt an, wenn ihr genau hinhört, hört ihr Kathi Karrenbauer sprechen. Soll ich dich mit einem Sommertag vergleichen?
Und dann war das tatsächlich...
Dann nehme ich den Mittwoch im Dezember. Halt jetzt die Fresse, okay, alles klar, bitte.
Also Kathi.
Es war tatsächlich Kathis Idee, dann zu sagen, weil ich meinte...
Du hast sie angesprochen, es war dann doch ihre Idee.
Nein, na, lass ihn noch ausreden. Er baut auf, er holt manchmal ein bisschen arg aus.
Es war Kathis...
Keine Drunterkommentare,
bitte,
tut mir leid.
Wir lassen ihn jetzt ausreden. Ab jetzt darf Gary, wir sprechen jetzt nicht mehr rein. Gary, was ist passiert?
Also... Kathi Karrenbauer hat das auf ganz kleinem Amtsweg, hat sie das aufgenommen. Hört mal auf zu lachen immer.
Wer sagt denn sowas? Gary, wer sagt denn sowas? Das ich sagen 80-Jährige, sagen sowas. Ja. Bitte.
Ja. Aber es war zu dem Event.
Für eine schmale
Marie.
Zu
dem John Sinclair Event. Und sie hatte viel um die
50
Ohren.
Jahre
und es
Sinclair.
War super warm und es war ätzend. Und sie hat sich trotzdem
Es war ätzend, weil es heiß war.
Es war im Juli, ganz genau.
Und wir haben 50 Jahre Sinclair mit Live-Hörspiel am Ende. Und Kathi hat
Genau. Und ich habe den Mut entwickelt, sie wirklich darauf anzusprechen. Und sie hat gesagt, weißt du was, das machen wir jetzt sofort. Dann haben wir das gemacht. Und dann habe ich gesagt, oh, ich muss dem Hennes noch Bescheid sagen. Weil der wird dich bestimmt auch fragen. Und dann sagte Kathi, nee, sag dem nix. Weil, wenn ich den dann sehe und er spricht mich darauf an, werde ich ihm sagen, bist du bekloppt? Was willst du denn von mir?
Und sie hat das so ausgekostet.
Diese Impertinenz, Hennes.
Also Gary war zugegen, weil du hinter den Kulissen gearbeitet hast, hast Kamera gemacht. Ich habe am Abend noch zusammen mit Amy Sai auch noch moderiert. So, und am Ende, als alles
vorbei war,
mit meiner lieben Kollegin Amy Sayed, die eine wunderbare Journalistin ist und gerade eben auf dem Reeperbahn-Festival war. Und sie macht den John Sinclair Podcast. So,
Entschuldigung.
So, auf jeden Fall saßen wir am Ende alle zusammen hier, bla bla, ihr könnt jetzt Name-Dropping machen, Douglas Welbert, die immer Wunder. Ja, Kathi saß neben mir.
Okay.
Und ich so, Kathi, der Gary hat es wahrscheinlich vergessen. Und sie so, nee, mach ich nicht. Ich so, was denn? Was immer du willst. Ich habe keine Lust. Ich mache jetzt nichts mehr. Und sie, aber du weißt, nee, Hennes, es ist jetzt 20 nach 11. Ich habe wirklich, du kommst jetzt, und die hat mich wirklich vor versammelter Mannschaft zur Sau gemacht. Ja, ja. Und, aber während sie das machte, konnte sie natürlich nichts verhindern, so dass sie immer weiter grinste. Und
einfach nur die Idee. Ich war zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon längst zu Hause und habe meiner Frau erzählt, irgendwie, ja. die faltet den jetzt gerade zusammen.
Und ich habe gedacht, so, okay, dieser schöne Tag endet damit, der letzte. Der Eindruck, den ich von diesem Tag habe, ist, wie Kathi Karrenbauer mich zusammenscheißt. Ja. Und die kann ja auch. Also,
ich habe sie im Juli getroffen am Synchronfest. Wir haben uns eine Schachtel Kippen geteilt. Das ist Ende der Geschichte.
Ja. Und zwar in 5 Minuten. Also Gary, nochmal danke dafür für deinen Einsatz. Ja. Deswegen hört ihr Kathi Karrenbauer. Ein ganz großer Dank geht an Knut Michael Juncker, an Kumi, der zum wiederholten Male unsere Thumbnail-Zeichnung gemacht hat.
Ja, hör mal, leck mich am Arsch. Was ist das für ein Genie,
der
oder?
Der ist ein absoluter Genie. Boah. Ist nicht nur ein Fan, mittlerweile kann man wirklich sagen, ein Freund auch von uns. Und,
nee, das kann man sagen. Wer sowas malt, ist automatisch. Der ist auch einseitig Freund.
Ja.
Also bin ich halt nur ich,
und
sein Freund.
Und wisst ihr, was eine der ersten Arbeiten als Grafiker, die er jemals gemacht hat, war nämlich das Cover.
Hitler.
Ja, auch, aber danach noch. Und zwar das Cover zu Die Retter. Zu Die 1 Live Retter. Kannst du dich noch an Die 1 Live Retter erinnern?
Nein.
Das war die Comedy-Serie von Oliver Döring.
Ach so, ja klar. Ich war bei 1 Live vor einigen Tagen.
Lange vor Sinclair Lied gemacht hat. Und dafür, für diese CD Kumi die Zeichnung gemacht.
Super.
Ganz so, lass uns mal direkt am Anfang über etwas reden. Wir reden jetzt nicht über Equalizer. Wir reden am Ende. Wir machen ein großes Spoiler-Special nach dem Abspann. Ein Post-Credit-Equalizer. Ich kann schon sagen, ich glaube, es wird episch, Spoiler-Special zu Equalizer und Equalizer 3. Aber reden wir über eine Serie, die verwandt ist. Wir reden über The Continental.
Wir reden über The Continental.
Den ersten Teil haben wir bisher gesehen. Mehr noch nicht.
Soll ich mal ganz kurz anfangen, weil ich bin garantiert am schnellsten damit. Also mir hat's super gefallen. Ich fand es sehr atmosphärisch. Und ich bin da auch wirklich mit null, aber wirklich null Erwartungen dran gegangen. Und hatte wirklich großen Spaß. Und ja, also ich gucke auf jeden Fall weiter.
Das ging schnell,
Gary. Ja, aber das ist doch das Basic. Darauf kommt es doch an.
Meine Einschränkung.
Ja. Mhm.
Jetzt kommt Thorsten.
Alle Menschen, die John Wick Quadrophobie nicht gesehen haben, das Continental ist das Hotel, in dem Killer unterkommen und sich da gefälligst zu benehmen haben. Bezahlt wird in Goldmünzen. Speziell geprägt mit, nimm dies, ein Snickers. So, soweit so gut. Ein mystischer Ort, in dem Waffenstillstand herrscht, eine allgemeine Würde, wo alles ein bisschen sehr unterm Deckel hält. Davon ist im ersten Teil dieser Trilogie wirklich nicht viel zu merken.
Ist das eine Trilogie? Ich denke, das sind 6 Teile.
Das sind 3 Teile, anderthalb Stunden.
Ach was.
Tut mir leid. Also du kannst dann noch auf andere 3 Teile warten, aber es dürfte sich ziehen.
Okay. Und...
Vielleicht sind es auch 2 Staffeln, man weiß es nicht.
Nein, das ist ja das Tolle. Ich finde ja gut, dass das eine, wie wir sagen, eine Limited-Serie.
Der Film hat starke Momente, der Film ist fantastisch
ausgestattet. Wir reden von einer Serie und du sagst, der Film, das hat schon was, weil es ist wirklich ein Film.
Es ist ein Film, der geht auch in Filmlänge. Der hat starke Momente, der hat schwache Momente. Mel Gibson als Chef des Continental hat nur eine Gelegenheit, die harten Regeln zu etablieren. Ansonsten wird mir gerade in der Eingangssequenz zu viel gebumst. Das ist nun mal nicht Studio 55. Auch nicht in den 70ern. Da ist ein Hotel, in dem Killer zur Ruhe kommen, ein Getränk nehmen und vielleicht eine heiße Hexe und sich gegenseitig nicht abschießen.
Es ist noch nicht das Continental, das wir kennen.
Genau. Ja. Aber es hat bereits eine Mythologie.
Ja.
Zahl da nicht mit deinem Würfelgeld, was du in der Tasche hast, zum Beispiel. Im Zuge dessen verschwindet ein Gegenstand, was nicht vernünftig finde ich, da wird keine vernünftige Rampe gebaut, es verschwindet die Münzpresse.
Ja.
Die verschwindet halt und wir wissen alle jetzt nicht, warum das so wahnsinnig tragisch sein soll. Wir können es uns denken, weil wir alle 4 Teile schon mitgesehen haben. Aber es wird darum keinerlei Mythologie aufgebaut. Die scheiß Münzpresse.
Ja, da gebe ich dir recht.
Muss sich dann auch fragen, was ich meine, zum Schluss machen. Ganz zum Schluss machen die Kiste auf, Mel Gibson. Da ist was drin, wir wollen das nicht spoilern. Nein. Was für ein sinnloser Tod am Schluss dann? Was soll denn der Kack?
Ja, vielleicht kommt da ja noch. Also wie gesagt, wir haben ja nur den ersten Teil. Die Münzkiste ist übrigens, ich finde das schön als Yps-Gimmick so. Jetzt im nächsten Yps die Münzpresse aus.
Ich finde im Yps auch der Le Manchange Konfiguration, aber der Würfel ganze, aus Hellraiser, fände ich auch schön.
Ist dir das Ganze angenehm gewalttätig genug?
Ja, das war mir gewalttätig genug. Es ist tatsächlich ist noch keiner richtig böse.
Mhm.
Kleidungstechnisch ist das sehr schön. Ich finde es sehr schön, dass sie Winston mit diesen Halstüchern, sowas mag ich. Ich mag lieber ein Halstuch zur Installation einer Figur,
ja,
als stundenlanges Rumgelaber.
Wie heißt das? The Cravat, glaube ich, ne? Oder was? Wie nennt er das?
In diesem
das
Fall ist es immer, man könnte es ein Foulard nennen.
Ne, also im Original sagt er Cravat, glaube ich.
Es ist ein Halstuch. Also ja, er trägt es wie ein Foulard.
Ja, ja. Also ich finde den Schauspieler auch sehr gut gecastet.
Der Schauspieler ist
Hinblick
sehr gut
auf,
gecastet.
Wie heißt er?
Carsten Speck.
Kevin Bacon, der amerikanische Carsten Speck.
Genau. Nein, aber wer ist der Originalschauspieler?
Von John Wick.
Ja, in den John Wick Film.
Der heißt,
ist nicht Keanu Reeves,
ja,
sondern
nein,
der den Winston spielt.
Der Spieler heißt Ian McShane.
Ja, ja. Also ich finde, also ich nehme ihm das ab, dass das die jüngere Version von dem ist. Also
ja, wie findet ihr denn den jungen Lance Reddick?
Den jungen Lance Reddick finde ich ein bisschen mopsig.
Ja.
Aber gut.
Ich glaube, dass Lance Reddick auch noch vorkommen könnte.
Ja, das glaube ich nicht. Ich glaube, dass sie tunlichst vermeiden werden, uns zum Schluss eine Ist-Zeit-Situation zu geben.
Hoffentlich, ja.
Aber sie werden es vielleicht machen.
Aber es ist so ein schönes New York, einfach so ein totales dreckiges New York.
Ja, total verschmutztes 73er New York.
Gekackt,
richtig,
da wird gegen Wände gewichst. Mich hat von der Atmosphäre her tatsächlich
an
so ein bisschen Brauch an
Gelsenkirchen-Gur.
Nein,
nur, dass die Gebäude da nicht so spitz zulaufen. Also
an,
nicht alle.
An wen?
An Straßen in Flammen erinnert. So ein bisschen, so vom Look her.
Was von ja diesem, auch irgendwie in Boston und Chicago gedreht wurde, mit den tiefliegenden Gleisen und so.
Moment, Streets.
Nein, das war komplett im Studio gedreht.
Moment, du meinst dieses Musical-Ding.
Straßen in Streets of Fire.
Das ist ja,
was
aber
heißt Musical-Ding?
Alles, ja, aber da sieht man sehr, dass es im Studio gedreht worden ist.
Ja, natürlich, das sieht man da aber auch. Das ist doch nicht an Originalschauplätzen gedreht.
Nein, aber das ist schon ein bisschen höher gedreht.
Es gibt alles. Schon ein bisschen mehr Tiefe.
Ich habe ja auch gesagt, es ist nicht 1:1 so. Ich habe gesagt, es erinnert mich daran.
Das könnte auch Gotham City sein. Auf jeden Fall
ja, das
ist angefangen. Aber es hat so einen 70er-Flair. Das liegt vor allem an der Musik und ein bisschen an den Autos.
Ja, genau. Die Musik ist übrigens also Baccarat, Yes Sir,
yes, I Can Boogie.
Da musste ich ja doch schwer lachen.
Wire.
Ne? Ich weiß warum.
Yes, sir,
ne?
ja.
Wire ist auf jeden Fall dabei. Und in den ersten 15 Minuten wird David Bowie erwähnt und sein Manager Tony the Freeze.
Ja.
Und Tony the Freeze, das weiß ich, ich bin ja Bowie-Ingenieur.
Mr. Freeze.
Mr. Freeze, genau, so wurde er nämlich genannt, weil er nämlich ein eiskalter Sack war und Bowie ziemlich über den Tisch gezogen hat. Also ich als Bowie-Ingenieur sozusagen.
Bowie-Ingenieur.
Hat mich sehr gefreut.
Super.
Ja. Also, ich freue mich sehr auf die nächsten Teile.
Ich
habe gedacht, es wird jetzt nicht verdünnt, es wird jetzt nicht, weil es doch wirklich was anderes ist.
Man hat bei dem Bruder, den er dann findet, das Gefühl, Jared Leto wollte zu viel Geld.
Ja. Auch glücklicherweise zu viel
Geld. Ist auch ein bisschen hoppla hopp mit der asiatischen Freundin.
Bisschen schneller.
Ah, die war aber super. Also ich meine, was die Action angeht, finde ich
hoppla hopp. Trotzdem, und an sich macht er sehr viele Baustellen auf. Also er muss Ordnung schaffen in Teil 2.
Ja.
Und dann gibt es das Spiel eine absolute Nebenrolle. Da muss entweder was Sardonisches kommen. Ich meine, ich finde das ganz schön, Leuten zu sagen, sie haben gefälligst, so einen Balkon zu springen, wenn sie Scheiße bauen.
Ja.
Das verkürzt die Arbeitsverträge auf Minimum auch.
Ja.
Das haben sie auch gut gemacht. Aber verkaufen sie mir das Continental noch nicht so gut.
Ich mochte nur
die Mustang-Sache, dass du halt Mustang mitnimmst und egal wo du bist, da so einen Lappen drüber ziehen musst. Die immer mehr vollgeschmiert wird. Du wiegst. Weißt du, das fand ich schon ziemlich super.
Und natürlich das Zitat am Ende, dass we need guns.
Lots of guns. Es ist ja also die Vorgeschichte von John Wick, aber es ist ja eigentlich die Origin Story des Hotels.
Das muss eine Vorgeschichte von John Wick sein.
Und das hatten wir jetzt natürlich auch schon des Öfteren, das Gebäude quasi eine Vorgeschichte bekommen. Wir hatten Bates Motel.
Ja.
Amityville hatten wir schon ganz viel und kommt wahrscheinlich noch irgendwie.
Ich finde aber, das Continental trägt eine Serie.
Das liegt ja in der Natur des Hotels. Ne? Du hast ja da die wildesten, skurrilsten Leute da kannst du ja unendlich
sind die beiden Hänsel und Gretel oder
die beiden Zwillinge.
Potschnitt aber, und sie steht im Schlüpfer, aber bis in die Kimmel, im Hintergrund. Und
weiß ich gar nicht,
was sind das für Leute?
Es gab ja auch könnt ihr noch an die Serie noch Hotel erinnern? Hotel mit
mit Josh Brolin.
Nee, mit Charles
Brolin, seinem Vater.
Ja, mit James Brolin.
James
Brolin. James, genau, Brolin. James Brolin.
Charles Grodin meinst du?
Ja, ja,
ich verwechsel immer Charles Brolin. Grodin. Und mit der Tochter von mit Shari Belafonte.
Ganz genau.
Die jetzt gerade in The Morning Show mitspielt.
Spielt sie wieder?
Ja, sie spielt die ganze Zeit eigentlich.
Oh, okay.
Ja, das war Hotel.
Das war ja, ja, das war ja
mit
nichts.
Barbara Streisand.
Der ist mit Barbara Streisand zusammen. Barbara Streisand ist die Stiefmutter von Josh Brolin.
Wer ist Steve?
Von Josh Brolin.
Ja.
Das war ja damals nichts anderes wie Traumschiff. Das waren ja ganz viele.
Traumschiff dieser, nur ohne Wasser.
Genau, genau.
Es gab mal einen Wasserbruch, aber egal.
Ja.
Wir haben.
Loveboat.
Loveboat. Wir haben. Tada! Wir kommen endlich dazu, ein Special zu machen. Ich würde jetzt einfach mal behaupten, der Regisseur, auf den wir uns alle drei am meisten einigen können, wo wir sagen, das ist der Regisseur, wo wir alle sagen, ja.
Menachem Golan.
Genau.
Hat der Regie geführt jemals?
Ich hoffe nicht.
Auf jeden Fall reden wir von Tim Burton.
Ja.
Tim Burton, nachdem wir im letzten Podcast schon über Pee-wee's Big Adventure gesprochen haben, natürlich aus traurigem Anlass das Ableben von Paul Rubens. Das war der erste Tim Burton-Film. Bis dahin war Tim Burton vor allen Dingen bei Disney, aber auch bei Ralph Bakshi tätig als Zeichner.
Ja.
Also er hatte auch.
Er hat an Kapp und Kappa gearbeitet.
Kapp und Kappa.
Fand die Arbeit ein bisschen öde.
Und Taran und der Zauberkessel hatte auch.
Taran gibt es nicht zu rütteln.
Ja, und ich glaube, er hat sogar bei Ralph Bakshi bei Herr der Ringe ein bisschen Orks. Diese,
das weiß ich gemacht.
Nicht. Ja. Auf jeden Fall.
Orks koloriert.
Jemand, der.
Schmutzig braun.
Seine erste Vision quasi, seine erste filmische Vision.
For movies.
Tatsächlich mit
actually.
Wie ist er denn nochmal?
Haha.
Heißt der Hitler?
Was denn? Frankenweenie.
Ja. Die Realverfilmung.
Ja. Frankenweenie war mit überhaupt mal keine Realverfilmung.
Doch, die erste. Der erste Kurzfilm war von Disney.
Hab ich noch.
Eine von Disney produzierte kurze Realverfilmung. Mit dem Jungen, der bei Die unendliche Geschichte den Bastian gespielt hat und mit Shelley Duvall als Mutter. Ja. Und ich glaube mit Jeff Daniels als Vater.
Haben beide und Stiefel mitgemacht.
Ja.
Kennst du den Film nicht?
Total
schön. Also ich glaube.
Ist schön. Also da sieht man schon, was er. Und das hatte sich natürlich in Pee-wee's Big Adventure angedeutet. Aber wir steigen direkt ein. Chronologisch. Wir steigen ein mit Beetlejuice 1988. Einer der Tim Burton-Filme, die quasi seinen Stil definieren.
Und warum? Es ist kein Prequel, kein Sequel, keine Comic-Leihe. Es kommt komplett aus der seltsamen Birne von Tim Burton.
Ja.
Es gibt einfach nur Betelgeuse, den Bio-Exorzisten, gespielt von, natürlich Michael Keaton, der sich viel durchimprovisiert hat und der viel am Make-up auch mitgearbeitet hat, um noch schimmliger auszusehen.
Super.
Der Film, die Musik ist sensationell. Danny Elfman gibt alles, Harry Belafonte gibt alles.
Ja.
Es gibt Szenen, wo ich schreien könnte.
Winona Ryder.
Weil der Ed Jones, oder wie der heißt.
Jeffrey Jones,
übrigens ein schlimmer Triebtäter. Ja, deswegen kommt er nicht mehr vor in keinem dieser Filme. Trägt langen roten Pulli mit Motiv drauf und irgendwie 18 weiter trägt seine Frau das Ding als Hose. Da habe ich unter mich gemacht.
Könnt ihr euch erinnern, wann und wie ihr Beetlejuice zum ersten Mal gesehen habt?
Im Kino.
Tatsächlich. Ja, großer Spaß.
Also, und habt ihr damals auch gedacht, was haben die genommen? Was ist das,
Ich war damals schon ein großer Michael Keaton-Fan, weil Mr. Mom
oder Vier lieben dich, Alter.
Der kam später,
aber was für ein Meisterwerk.
Ja, oder er hat mit Henry...
Jeder Klon ist ein bisschen dümmer als der davor. Okay. Ja, ja.
Mit Henry Winkler hat er gemacht Nightshift.
Hier, Back to the Future, mit Doc Brown, mit
Christopher Lloyd.
Genau, Christopher
Lloyd. Ist das nicht Nightshift?
Nee. Da ist er mit diesem Irre. Also es ist praktisch so ein bisschen wie einer Flug über das Kuckucksnest.
Peter Boyle ist dabei, genau.
Ja,
Peter
Boyle also ist er da. Geht mit.
Das ist so das Dream Team. Wie heißt das? Dream Team.
Sowas,
ja. Ja, genau, genau.
Genau. Da ist auch Peter Boyle dabei und das spielt so ein bisschen auf einer.
Mit Patienten einer Nervenheilanstalt macht er dann so Ausflüge. Ja, ja.
Von Beetlejuice kommen wir zu Batman.
Beetlejuice also furios ausgestattet und wie Tim Burton immer noch sagt, bewusst. Billig von den Effekten.
Wollen wir drauf?
Was jetzt? Welches?
Beetlejuice.
Achso, Beetlejuice.
Sehr schöne Special-Effekte, wirklich.
Alec Baldwin.
Haben wir irgendwelche Erwartungen an Beetlejuice 2?
Ja. Ich habe immer, wenn Tim Burton den macht, ich habe da immer Erwartungen
dran. Hab ich auch.
Guck den dann auch.
Also ja. Michael ja. Keaton hat wohl gesagt, also ja, ich mach das jetzt, aber was da jetzt passiert, weiß ich auch nicht.
Ah,
ja,
doch, lass den also, mal wieder, lass ja, den mal wieder Comedy machen. Das ja, ist
auf jeden super. Fall hat irgendjemand bei Warner Brothers gesagt, dieser Typ, der Beetlejuice gemacht hat, der soll Batman machen.
Ja.
Nach all den Jahrzehnten.
Man war sich da nicht einig, oh, aber es wirkte Gott. Frisch, innovativ und ja. das war genau das, was Batman brauchte.
Genau.
Dann hat man gesagt, Tim Burton, pass auf, wie sieht's aus? 40 Millionen Dollar, was später 60 wurden. Und Jack Nicholson hat gesagt, du kannst mir mal massiv an der Puppe schmatzen mit deiner Comic-Verfilmung. Und die haben aber gesagt, ja, nee, aber wir würden dir eine Beteiligung geben am
Einspiel. Genau so hat das, glaube ich, auch.
Ja, ja, ja. Du kannst mir da lecken, wo ich schön bin. Ja. Und dann haben die gesagt, ja, pass auf, dann geben wir eine Beteiligung. Was dazu geführt, dass er persönlich 60 Millionen verdient hat an dem Film.
Ja.
Und dann haben die angefangen. Anton First hat angefangen, Bauten zu packen. Der Marsch wurde allmählich geschrieben und dann kam, und dann hieß alles, Moment, wir haben im Moment nicht aufgefasst. Wer konkret spielt Batman? Wir machen das mit, so völlig so beiläufig, mit Michael Keaton. Hm. Wer? Und es gab ja kein Internet.
Ja, ja.
Und alle haben gesagt, ne?
Trotzdem.
Lecko funny. Weißt du?
Ja. Fangoria und so weiter, alles ja. voll
von rein wegen. Steckefuchs, ja, ja. alles sind komplett ausgerastet. Und dann kam das erste Bild. Michael Keaton im Kostüm von Bob Ringwood vorm Batmobil.
Mhm.
Und alle hielten schlagartig, inklusive mir selber, die dumme Fresse.
Mhm.
Du hast auf das Bild geguckt und hast gedacht, ach so, das geht auch? Cool.
Mhm.
Weil dein einziger Indikator war echt Adam West.
Aber ja, habt ihr ja, euch ja. bis dato erinnern können an einen Moment, wo ihr im Kino gesessen habt und gesagt, hoffentlich verkacken sie es nicht. Jetzt bin ich gespannt. Also ich habe diesen Moment
von meiner Schneiderausbildung, nee, da war ich gerade fertig, war ich schon mal im Herrenausstatter bei Poland in Waltrop, mittags in meiner Mittagspause ins Kino gegangen, ins Universum in Dortmund auf der Brückstraße.
Ja.
Die wussten, da kommt er wieder mit seinen gegelten Haaren, damit ich nur den Trailer gucken kann. Ich bin da wieder gegangen. Die wussten, er guckt nur den Trailer, er guckt nicht den Film, er hat gar keine Zeit. Ich habe 400 Mal den Trailer gesehen. Locker.
Ja, aber bis dahin gab es keinen.
Ja, nicht 400 Mal.
Aber bis dahin gab es doch keinen Film, auf den wir so gefiebert haben, wo wir gedacht haben, hoffentlich wird das
ja, ja, klar.
toll.
Weil, klar,
in unserer Lebenszeit. Also,
weil doch.
Superman.
Ich bin auch gestorben. Ich bin auch gestorben, als es hieß Zurück in die Zukunft.
Nein, aber du hast nicht die Erwartung gehabt, weil bei Zurück
ja, war etwas Neues. Die Erwartung bei Batman, das war ja auch noch, du konntest Ausschnitte ein bisschen im Fernsehen sehen, nichts wurde ausgeschlachtet, das war die goldene Zeit des Kinos. Das
die
war
Latte hing so hoch, ja. dass wir, das klingt jetzt, ja. kann man
ja.
anders raus.
Als aber ja, ja, vor allen Dingen, dann, ich habe ihn tatsächlich in New York gesehen. Ich habe ihn,
also in Gotham.
In Gotham tatsächlich und es war großartig, weil das Kino war voll. Die Hype-Maschine war in voller Fahrt.
Ja.
Überall.
Und als ich dann nach Deutschland kam, war.
Ja, damals war es noch nicht so global, aber nee. Du kamst wirklich damals, ja. 89, kaum an
Batman.
An Batman.
Das war der größte, das war wirklich, selbst Star Wars war nicht so ein Merchandising-Overkill wie Batman.
Ja, absolut.
Doch, mit Star Wars ist es zu vergleichen, Imperium schlägt zurück. Da bin ich auch mit solchen Erwartungen reingegangen, so ja. hoffentlich ja, verkacken ja. sie das nicht, hoffentlich ja. machen. Also auf dem Level befand sich damals 89.
Ja, ich werde nie vergessen,
Batman kam und Batman sah und Batman siegte und Batman
war auch brettenhaft. Mit dem Logo auf dem Times. Über den ja. Times Square.
Wir könnten ja, jetzt noch natürlich
eine operettenhaften Sache, die den unbeweglichen Superhelden etablierte.
Mhm.
Und das war ganz toll, das durch, Batmobil, durch Jack Zufall. Nicholson.
Der unbewegliche Superheld ist ja durch das nicht sich
ja,
nicht zu bewegen.
Ja, die haben schon viel mit Schaumgummi gearbeitet, statt mit richtigem Latex.
Nach diesem Mega-Blockbuster kam einer seiner persönlichsten Filme, wahrscheinlich auch gerade aufgrund dessen, haben die Leute gesagt, hier hast du Geld, mach mal das, was du machen wolltest. Und dann kam Edward Scissorhands.
Und das ist ja. genau das. Und Edward Scissorhands ist wieder... Das ist der Wahnsinn. Das ist ja. eine Origin-Story. Es gibt absolut. Diese Figur nicht. Die hat der Mann sich komplett ausgedacht. Das ist ein Fantasy-Film, der sich komplett ausgedacht hat. Einer der Filme, bei dem ich zuverlässig heulen muss.
Mhm.
Ist egal, wie gut ich drauf bin. Zuverlässig heulig.
Ja, der ist super.
Seltsam, steril, tolle künstlich. Musik, künstlich, artifiziell, diese ganze, du musst dir den Finger in den Hals stecken, das sieht ja alles aus wie von KI, dieses Suburbs da.
Die vermeintliche Realität ist aber viel ja, gruseliger ja. als diese ja, Welt von
genau,
Winston
genau.
Price und von ja. Johnny
mit,
Depp.
Mit Winston ja. Price in seiner letzten Rolle.
Ja, Edwards Welt hat keinen rechten Winkel
ja.
und das ist alles wunderschön, das ja. mit den
Design.
Händen.
Ja. Ja.
Oh,
ja.
Baby. Sehr schöner Film.
Tolle Musik.
Großartiger und, ja.
zum Schluss,
Film.
Ganz zum Schluss Tom Jones, With These Hands.
Ja. Ja, ja.
Aber der Film ist furios, es ist eigentlich eine simple Geschichte davon, dass
ein Märchen.
Das Märchen genau. davon, dass du einfach, dass du auch ohne böse Absicht als kompletter Außenseiter irgendwie nicht ankommst und dann sehen musst, wo du bleibst, aber zum Schluss als Winona Ryder in diesem Schaukelstuhl sitzt. 400 Jahre alt. Und dann schwenkt die Kamera raus und der Schnee kommt daher, weil Edward die Pflanzen, also der macht diese Eiskulpturen und das da bin ich, ey, leck mich am Arsch. Und? Ich muss die Musik nur hören, dann geht
es mir. Ja. Und natürlich der erste Film, der die Zusammenarbeit von Johnny Depp und Tim Burton.
Richtig.
Mhm. Ja. Dann kam Batman's Rückkehr. Für mich persönlich immer noch der Superheldenfilm, den ich am meisten mag, den ich am häufigsten gesehen habe.
Da hat er sich dann richtig eingeschossen.
Wo die ganze Vision, wo wirklich alles von vorne bis hinten komplett stimmt.
Alles stimmt. Es ist immer noch artifiziell wie Sau. Ja?
Ja.
Aber alle Charaktere geben gar nicht mehr vor, einigermaßen natürlich zu agieren. Das gibt es ja überhaupt nicht mehr. Mhm. So ein Max Schreck. Ich weiß nicht, wer sich den aus der Puppe gezogen hat, aber so ein Max, ne, also allein das ist schon, den hätte es gar nicht gebraucht, aber das ist ja ein Meilenstein.
Und der ist der Böseste im Film.
Der ist der allerböseste im Film. Die Motive sind rein egozentrisch, schönen Nachmittag noch. Und
Danny DeVito als
die Geschichte ist ein bisschen nebensächlich, die Geschichte vom großen Weisen und Batman und der Zirkus ist in der Stadt und der erste Computereffekte werden ja eingesetzt. Ne?
Ja.
Einige Pinguine waren CGI.
Ja. Ah, okay.
Batarang war CGI stellenweise. Trotzdem konnte Michael Keaton sich auch kaum bewegen. Das ist eine Szene, wo er ein Cape ausklappt. Schlobota schnabatzten! Weißt du, mit so einem Riesengestell.
Da waren die schon einige Schritte weiter als beim ersten. Ich erinnere an den ersten Auftritt von Batman, im ersten Batman. Der hat Tim Burton wahrscheinlich selber noch mit Tusche gezeichnet.
Der erste Auftritt von Batman ist, wo er mit so einem seltsam zusammengeklappten Cape
das kommt danach.
Sich gerade abseilt.
Nein, das kommt danach, Thorsten. Du siehst von oben, du siehst das Hochhaus von oben.
Ja, aber
das
ist doch kein Auftritt von Batman. Du siehst, dass er wieder reingeht. Und das Cape ihm folgt.
Ich weiß, aber du siehst ihn zum ersten Mal und da ist er so
Nein,
schlecht.
Nein, siehst du nicht.
Doch.
Das ist ein Zeichentrick-Gewichse von irgendjemandem, der könnte auch im Bademantel
landen. Ja, aber das Batman. Soll Batman sein.
Ja, Batman sein.
Wir sind auf der gleichen Seite. So, danach kommt ein Film von Tim Burton,
der ganz... Wir haben schon lange genug geredet über Batman Returns. Großartig. Großartige Musik, großartige Eingangssequenz.
Ja, Michelle Pfeiffer.
Bester Batman-Song ever, Face to Face. Susie and the Banshees.
Ah, ja.
Großartig. Danach kommt ein Film, der gar nicht von Tim Burton ist.
Kuss unter Mistelzweig.
Aber wir reden trotzdem drüber.
Wir reden trotzdem drüber, weil er hat ihn sich ausgedacht.
Das fliegende Klassenzimmer.
Weder Regie noch irgendwie sonst The Nightmare Before Christmas. Einer der definitiven Tim Burton-Filme. Musical.
Ja, ja. Also die Ästhetik, Tim Burton Ästhetik.
Wann gab es bis dahin, wann kam der letzte Stop-Motion-Film? Das war
davor wird das gewesen sein. Entweder haben die Artmans parallel was gemacht. Space, I need space.
Ja, es ist ein Format.
Space war sehr geil. Das waren diese
Kurzgeschichten, wo dieser Leopard im Baum liegt und Space, I need space.
Da haben Artman haben aus...
Mit so Handbewegung.
Ach so, Creature Comfort.
Creature Comfort, genau. Aus Original Fernsehdialogen, glaube ich, haben sie... Interviews. Hat Artman dann... Oh, I need space, I need more space.
Space.
Naja, auf jeden Fall, ganz kurz, nur um mal auf Super. Nightmare Before Christmas, ich weiß nicht, ob ich es schon erzählt habe, wir schreiben das Jahr 1993, es war Sommer und ich war in Bochum in der Innenstadt
14
unterwegs.
Und sie war 58.
Oh genau, Peter Maffay.
Von der Liebe
ganz genau,
wusste ich nicht viel, sie wusste alles und sie ließ mich spüren, ich war untenrum kein Kind mehr.
Kennst du das von Hans-Werner Olm?
Nein, doch, das ist schrecklich.
Er war 70 und sie 85. In diesem Alter haben sie sich noch getraut. Doch es war Liebe und er ließ sie spüren. Sie war kein Kind mehr und es war Oma.
Es war
Sommer und ich war in der Stadt und ich war ziemlich angetrunken. Okay. Und ein Freund, mit dem ich Film studiert habe damals, kam an und sagte, heute Abend ist eine große Disney-Premiere im Metropolis. Mhm. Und alle dachten, es kommt jetzt der neue, weiß nicht, König der Löwen, was damals angesagt war, oder Hunchback. Auf jeden Fall saß ich da im Sommer, es war wahnsinnig heiß, ich war ziemlich angetrunken und es begann, weil es ein Disney-Film ist.
Werner Hunchback.
Nightmare Before Christmas. Und ich wusste nicht, wie mir geschieht. Das kam.
Ja, ich habe den auch im Kino gesehen und dachte zuerst so. Und dann haben die Figuren dich ja ziemlich schnell im Sack. So, ne? Und das war schon ein toller Film. Die Musik musste mich sehr dran gewöhnen. Ich finde den orchestralen Track super. Aber ja, wenn gesungen wird, ich bin Jack, Jack, das ist mir zu viel erzählt. Jack, aber an sich mag er.
Pumpkin King.
Genau. Also der I'm still Jack. Der Pumpkin King.
Der Boogeyman hat mich schon.
Der Boogeyman war geil.
Zur Fresse.
Ja. Danny Elfman hat ja auch gesungen.
Hat
ne?
den auch gesungen, ja.
Ganz nice.
Der war ja auch der Leadsänger von Oingo Boingo.
Von Oingo Boingo, genau. Ja.
Also von daher kann der das.
Ich habe nur ein Album, das heißt Skeletons in the Closet. Und das ist halt so California Fun Punk.
Ja, das habe ich auch.
Sehr
ja,
guter super. Mann. Ich habe aber eine Quizfrage an euch. Ja. Danny Elfman, Tim Burton, sehr viel zusammengearbeitet. Aber nicht alle Filme sind von Danny Elfman musikalisch begleitet worden. Nenne mir doch bitte mal einen Film, der nicht von Danny Elfman.
Hier, das mit dem Appenkopf. Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow.
Sleepy Hollow.
Ist voll von Danny Elfman.
Ist Danny Elfman.
Ist es?
Okay, ja.
Ich habe jetzt auch nur.
Planet of the Apes ist ganz toll von Danny Elfman. Ja. Was du nicht hast, ist tatsächlich Big Eyes, ist nicht von Danny Elfman.
Ah, den habe ich nie gesehen.
Der Big Eyes ist von Danny Elfman.
Warte. Es gibt noch einen
anderen. Lies mal Filme vor.
Ed Wood?
Danny Elfman.
Nein, Howard Shore.
Ach,
ja, okay. Howard Shore, und du hörst es. Und es passt unglaublich gut. Und Ed Wood ist für mich auch einer dieser definitiven Tim Burton-Filme. Niemand anders als Tim Burton hätte diesen Film drehen können. Ich habe den mal gesehen.
Oder wollen.
Ich habe den im Double Feature gesehen. Erst Ed Wood und danach Play 9 vom Outer Space.
Ja, ja, ja.
Und das waren, also ich würde jetzt wirklich sagen, dass Ed Wood und Tim Burton verwandte Seelen sind.
Das ist diese Tim Burton-Absonderlichkeit, die der Film, ja.
Und niemand außer Tim Burton hätte diesen Film drehen können. Ja, ja. Martin Landau ist so fantastisch. Bill Murray.
Lugosi, ja.
Alles, also das ist wirklich diese Liebe zum Kino und zum auch alles in Schwarz-Weiß. Johnny Depp ist fantastisch.
Johnny und zu Angora-Pullover.
Und genau. Diese...
Und immer so die Brücke rausnehmen, sagt hallo.
Ja. Und diese Gratwanderung zwischen wirklich etwas... Wir können ja auch von The Room reden und von Disaster Artist, aber ist einfach noch so viel Liebe drin. Er macht sich natürlich über diesen Typ lustig, über Ed Wood, aber
gleichzeitig die ganze Zeit die Zuneigung.
Ein ganz, ganz wunderbarer
Film. Vincent D'Onofrio spielt Orson Welles.
Orson Welles kurz.
Da hab ich echt gedacht, ist das
Vincent D'Onofrio ist eher ein weithin unterschätzter Oscar-Preis.
Da gab es noch keinen Deepfake. Ja. Naja gut, für Man in Black hätte
er... Aber für
Man in Black
hätte... Ja, für den Schabenmann hätte er für mich 4 Oscars gekriegt. Ja, einen Golden Globe und dann nochmal, keine Ahnung.
1996.
Lüdenscheid der Lüsterklemme. Was und die goldene los? Henne.
1996. Mars Attacks.
Ja, Mars Attacks ist tatsächlich Musik Danny Elfman.
Ja.
Jack Nicholson hat sie alle sich eingesammelt.
Ein Star-Aufgebot, die haben sich die Klinke in die Hand gegeben.
Die haben sich die Klinke in die Hand gegeben, macht den Film halt nicht besser.
Ich finde ihn super.
Ich habe so einen Spaß gehabt.
Die Spezialeffekte sind unfassbar beschissen gealtert.
Ja, aber das ich glaube, das war die Intention dahinter.
Na. Und das glaube ich diesmal mal ausnahmsweise nicht.
Ihr wisst aber, auf was Mars Attacks basiert. Auf Kaugummi-Sammelkarten.
Ah, okay.
Ja.
Okay.
Stimmt, es basiert mal auf was.
Doch, ohne Scheiß. Ich glaube, dass das extra so billig aussieht.
Könnte ich noch erinnern, welcher Film quasi gegen diesen Film lief, 96?
Independence Day. Der auch besser gemacht worden ist in Bochum.
Ja.
Also finde ich, also Independence Day wollen wir jetzt stellenweise unerträglich patriotisch.
Ja,
halt oder das Maul, flieg jetzt da drauf, schießt.
Da war Mars Attacks, fand ich ein wunderschöner, lustiger Gegner.
Das Beste auch an Mars Attacks, mein Lieblingsmoment ist tatsächlich das Ende.
Tom Jones.
Als Tom Jones gerade ansetzen will zum Singen.
Und
es wird
herrlich.
Es ist großartig.
Genau. Sleepy Hollow.
Ja,
fand ich toll, habe ich gesehen, da war ich gerade auf der, nicht IFA, sondern wie hieß die andere?
Eva.
Nee.
Du warst auf Eva.
Eva.
Die IFA, internationale Funkausstellung. Ja, das andere hieß, wie hieß das andere in Hannover nochmal?
Das ist die CeBIT.
CeBIT. Ja. Da war noch die CeBIT.
Ja.
Ne, wo man BIT wirklich nur im Namen hatte.
CeBIT.
Die CeBIT. Und auf der CeBIT, dann bin ich dann abends ins Kino gegangen in Hannover. Und zwar damals mit dem Geschäftsführer von dem Laden, wo ich gearbeitet habe, der das geguckt hat, Sleepy Hollow, um sich irgendwann hinreißen zu lassen, zu sagen, das wäre total unrealistisch. So ein Spagulo, so ein Pappkorb. Und das war wirklich...
Ja, Sleepy Hollow.
Der unglaublich toll ausgestattet.
Ja.
Fußt halt auf dieser Ichabod Crane-Sage, Erzählung, Neuengland. Ist halt auch Caspar Van Dien. Der mir eigentlich Caspar van Ausdien heißen müsste, weil danach ist nicht mehr viel gekommen.
Ja, der spielt jetzt gerade in einer Folge von X-Faktor.
Da bin ich froh, weil er günstig ist, weil er dreht an sich.
Weil günstig und Danny Trejo tatsächlich.
Danny Trejo.
Kasper Van Dien hat aber auch bei Starship Troopers mitgespielt.
Ja, natürlich, klar.
Kaspers,
also das ist aber, ich sag mal so, das Origin-Material, also die Geschichte dazu, das schrie danach.
Ja, das war ja ein Kurzfilm von Disney.
Ist ein Kurzfilm, ne, Disney.
Aber toll ist natürlich, als der, wie, der Braunschweiger? Nee, der
Hessische Reiter.
Ich
bin's, Christopher. Hier, was ist denn hier los hier? Alle hier, Kopf ab hier, alle, also Menge, was ist los?
Du spürst, dass Christopher Walken ist, obwohl der Typ keinen Kopf hat. Das finde ich schon sensationell. Er geht wie Christopher Walken.
Und für das er Christopher Walken heißt, reitet er sehr viel.
Ja, finde ich auch.
Genau. Ja, habe ich tatsächlich noch als Action.
Aber Ivan Reitman konnten sie nicht nehmen.
2001, Planet der Affen.
Planet der, pass auf, Musik geil,
Elfman?
Prämisse irgendwie geil, Mark Wahlberg, ist auch nie wieder einer drangegangen danach, aus dem Hause Burton.
Aus dem Hause Burton
natürlich nicht, Mark Wahlberg ist selber eine Maschine. Ja, ne, steht morgens um 3 Uhr auf, trainiert 4 Einheiten, isst dann Oatmeal. Ja.
Original wie ich.
Hat von 8 Uhr bis 8 Uhr 17 eingetragen, Spiel mit den Kindern, dann Business, 17 Uhr Bettruhe. So arbeitet. Ja, wirklich, jetzt kein Scheiß. Hat eine eigene Kryokammer im Keller.
Nee, aber, egal, ich fand den total kacke.
Naja, ich hab den
zweimal gesehen im Kino, das weiß ich noch.
Weißt du, was ich kacke fand?
Was du kacke fandest. Sag doch nochmal das Wort kacke, wir haben es noch nicht oft genug gehört.
Ich persönlich Tim Roth.
Ja. Tim Roth hat aber toll, so, ich spürte aber Tim Roth durch den Affen.
Das war so overacting.
You're the wind beneath my ape.
Ja.
Das war einfach das.
Naja, wenn wir ein paar Jahre nach vorne gucken und uns Planet of the Apes Revolution und Dings angucken, das war, ist schon was
Tim anderes. Roth hat's gut, ich war jetzt machen sollen. Claudia Roth?
Ja.
Verstehst du?
Und natürlich das Ende, wo alle dachten, echt jetzt? Mehr ist euch nicht eingefallen. Also das war so.
Ja, aber trotzdem nicht schlecht so. Und dann hat man gedacht, das Geld gegeben
für den Remake. Lincoln jetzt echt mit Affenkopf, ehrlich? Weißt du,
wirklich? Nein, und dann Schluss. Nach wieder diesem sehr, sehr aufwendigen Blockbuster.
Der ist auch, glaube ich, gefloppt, ne?
Nee, ging. Der war ein bisschen teuer.
Auf jeden Fall kam danach wieder, und das ist so ein bisschen das Muster bei Burton, kommt immer ein doch eher persönlicher Film, nämlich Big Fish.
Ich habe gelacht, ich habe geweint, da war alles für mich drin.
Ja. Ungewöhnlich, genau. Also für Burton. Und ein ganz, ganz toller Auftritt.
John August hat den geschrieben.
Ja.
Hugh McGregor spielt die Hauptrolle.
Ja, genau. Und Albert Finney spielt den Älteren.
Albert Finney.
Den Vater.
Finney ist super. Das ist
eine Vater-Sohn-Geschichte.
Ja, aber Albert Finney ist der ältere Ewan McGregor. Das ist die ältere Figur.
Ja, er ist definitiv älter, ja.
Ja, nein, es ist die gleiche Figur, Gary. Ist die gleiche Rolle.
Ein Mann in zwei Altersstufen.
Genau.
Ja, genau.
Ein ganz kurzer, aber sehr wunderbarer Auftritt von
Steve Buscemi.
Steve Buscemi, ja.
Der bei Morning Show, auch bei Almost
Famous. Der Crudup, oder wie heißt der?
Billy Crudup. Der auch spielte
in...
Der war Mr. Manhattan.
In Watchmen.
In Watchmen. Der so beim Petting gleichzeitig am Lötkolben sitzt.
Übrigens,
Unverschämtheit.
Übrigens bei Planet der Affen, erster Auftritt von Helena Bonham Carter, die seitdem nicht mehr wegzudenken war aus dem Oeuvre und auch ansonsten von Tim Burton.
Ja.
Big Fish.
Toll.
Schönes poetisches Ding. Wunderschön. Sehr schön, auch sehr rührig. Auch ein bisschen Anklänge an Edward mit den Scherenhänden. So von
wunderschöner Film.
Emotionalität.
Es geht immer vom super entwaffnenden Ewan McGregor gespielt.
Ja, es geht ja auch ganz viel um Geschichten erzählen. Genau. Und ja.
Auch wieder.
Ganz, ganz toll. Big Fish.
2005, toll. Charlie and the Chocolate Factory. Habe ich nicht kommen sehen, ganz ehrlich. Also ich kannte das Original nicht.
Willy Wonka, the amazing chocolatier.
Als ich das gehört habe, habe ich so gedacht, okay, das passt. Das kann echt ein typisches Tim Burton-Ding werden, aber ich fand dann Johnny Depps, auch dass Johnny Depp gecast wurde, fand ich dann,
ist okay,
ich fand ihn
Tim
aber
Burton
hinterher
ist,
so ein bisschen drüber.
Der hatte so Triebtäter-Vibes, wenn du mich fragst.
Ja, das stimmt. Aber das hatte Willy Wonka generell.
Das hatte Gene Wilder schon.
Ja.
Das gibt es ganz viele Artikel auch im Netz, wo man sagen kann, das ist schon auch ein...
Willy Wonka, das ist ja eine Roald Dahl-Geschichte.
Ja.
Auch eine ziemlich schräge Geschichte. Aber,
sein Bruder Karl Dahl.
Ja. Jetzt macht ihn, wie heißt der Chalamet?
Timothy Chalamet.
Timothy Chalamet. Der spielt ihn jetzt, und auch da muss ich sagen, das hört sich gut an.
Ja,
und Hugh Grant spielen alle Willy Wonka. Alle Oompa Loompas.
Ja, aber wirkt jetzt schon uninspiriert irgendwie. Irgendwie ist das so ein Weihnachtsding. Ich gebe
dem Film doch mal eine Chance. Mann.
Ich gebe dem Film eine Chance.
Sagst du, ach, das interessiert mich jetzt aber nicht. Lass doch mal abwarten. Lass doch mal irgendwie abwarten. Ja, mal 2006 kam Corpse Bride. Auch ein kurzer Film.
Corpse Bride.
Stop Motion. 76 Minuten Stop Motion.
Ja, mochte ich nicht so gerne.
Ja. Aber das
so ein stimmt.
Auch so ein Herzensding von Burton, ja, auch so im Stile von Nightmare Before Christmas, ja, durchaus verwandt.
Ja, aber das war ein bisschen was für frisch verliebte Gothics, die konnten sich da einfinden, eine Tüte Popcorn naschen, aber für mich selber
war nichts. Okay.
Diese ganze Leichenteiloperette
jetzt kommt hat mich
nicht so abgeholt.
Jetzt kommt wieder ein Film 2007, für den Danny Elfman nicht die Musik gemacht hat, nämlich Sweeney Todd.
Sweeney Todd.
Den habe ich nie gesehen.
Weil da war die Musik nämlich schon da. Das ist nämlich ein Musical von Musical. Stephen Sondheim.
Ah. Ja.
Johnny Depp, der beginnt, indem Johnny Depp als Sweeney Todd in den Hafen einfährt und anfängt zu singen.
Hm.
Und ich sage, oh, da hat aber einer sich sehr genau David Bowie angehört die ganze Zeit. Und alle singen.
Macht er die ganze Zeit? Er singt ja David Bowie auch bei
Heroes,
Hollywood Vampires
Hollywood
und so.
Hollywood Vampires, genau.
Kann er einfach.
Alan Rickman singt, Helena Bonham Carter singt und Sacha Baron Cohen ist auch dabei. Also das ist schon wirklich...
Toll ausgestattet. Ja. Toll ausgestattet. Tragische Geschichte, gemahnt so ein bisschen an, sag ich mal, der hier, sag schnell, Chateau d'If, hier, der Graf von Monte Cristo, aber auf Killer.
Ja, aber auch so diese Penny Dreadfuls.
Halt. Ich weiß gar nicht, warum ich den nie gesehen habe.
Der ist toll. Komisch.
Das ist schon toll. Der ist eigentlich toll, wenn man auf die Musik steht. Für mich geht es ja ein bisschen auf die Zwiebel.
Okay. Das Problem bei Sondheim ist eben, bei diesen ganzen Sondheim-Musicals, und das ist auch bei Into the Wood so, dass da eigentlich keine Hits dabei sind, sondern das ist dieses typische Musical, wo die Musik eigentlich die ganze Zeit der Handlung
dient. Wo man es auch einfach sagen könnte.
Ja, genau.
Weißt du? Aber man hat sich überlegt, nö.
Ganz genau.
Nö. Ich habe noch vier Bratschen über.
Oh, jetzt bin ich gespannt. Alice im Wunderland 2010.
Ja, toll.
Fand ich total gut.
Drüber, oder?
Ja, drüber komplett.
Ja, drüber aber gut drüber.
Disney
aber
es ist trotzdem Johnny Depp als verrückter Hutmacher jederzeit das ist für die ein Verkaufsargument. Dann war Helena Bonham Carter aber auch ganz toll.
Super.
Als,
und die Fanning, aber die junge Fanning, ne? Die junge Schwester.
Nein, das war nicht du verwechselst sie. Ich weiß, wie du meinst, ja.
Okay. Ich weiß, ich komme jetzt nicht auf den Namen, aber ich,
auf jeden Fall dürfen wir dabei nicht vergessen, das ist nicht die letzte Real-Disney-Verfilmung von Tim Burton sein wird.
Nee.
Zu diesem Zeitpunkt. Danach kam Dark Shadows, den ich im Kino...
Den habe ich auch nie gesehen. Basiert auf eine amerikanische...
Fernsehserie namens Dark Shadows, die so ein bisschen moderner ist als die Addams Family, wo man halt das Hauptproblem
aber
hat, dass einer Barnabas Dingenskirchen ist, ein Vampir ist schlecht halt.
Ja.
Für den Familienzusammenhalt. Und das war mir ein bisschen... Ja, es war ganz lustig, wenn er sagt, hol er bitte die kleine Frau aus dem Gerät oder was immer da sagt, das im Fernseher, weil das ein bisschen sehr zurückhinkt.
Ja,
da ist der Gag schnell verbraucht.
Aber das ist halt, der Hebel ist halt...
Erster Auftritt von Eva Green bei Tim Burton, der ist ja doch dann sehr, sehr treu bei seinen Schauspielern, also nicht nur Johnny Depp und Helena und Eva Green, durchaus eine Art Muse auch für ihn.
Ja.
Danach kam Frankenweenie, was du meintest, die Zeichentrickverfilmung,
Kurzfilm,
sehr schön.
Klar.
Danach ein Film, auch total ungewöhnlich, hast du den gesehen, Big Eyes?
Ja,
nee, ich habe ihn
gesehen und geliebt.
Großartig.
Echt?
Lebt komplett von Christoph Waltz, muss man sagen, und von Amy Adams, aber auch Musik toll.
Es
geht um diese 70er, 80er Jahre Bilder, wo drauf Mädchen waren mit großen Augen.
Mhm. Aber warum Tim Burton? Warum ist das ein Tim Burton Film oder hat er gesagt,
ich mache jetzt... Das ist kein Tim Burton Film. Das ist vielleicht ein Zemeckis, das ist vielleicht ganz egal.
Mhm.
Den hätte jeder machen können.
War das eine Auftragsarbeit?
Tim Burton hat halt Christoph Waltz gekriegt und Christoph Waltz ist in dem Film
unfassbar.
Er ist besser als in den anderen Filmen.
Die Gerichtsszene, wo er
das... Die Gerichtsszene mit der Hand, die Kriegsverletzung.
Das ist so geil.
Da muss ich mir angucken.
Ja,
auf jeden
unbedingt.
Fall.
Zum Schreien.
Dann wieder ein Film, für den Danny Elfman nicht die Musik gemacht hat, sondern Matthew Margeson und Michael Higham, Die Insel der besonderen Kinder. Auch ein Film, der so ein bisschen unter den Tisch gefallen ist, obwohl er gar nicht so schlecht ist.
Er ist nicht so schlecht. Er fußt halt so ein klein bisschen auf einer Jugendbuchserie, die dann kein richtiges Ende findet, weißt du?
Okay.
So, wir haben jetzt auch keinen zweiten mehr. Das endet ja damit, dass die Jugendlichen dann alle mit so einem abgewichsten Schiff wegsegeln. Das heißt, es gibt keine Anschlussstory. So wie das Buch endet, endet auch das. Und wir kriegen jetzt weiter nichts von der Insel der besonderen Kinder. Ich glaube, eine Serie gibt's oder so. Aber ich weiß es nicht genau.
Nee, es ist ein bisschen schade, weil Samuel L. Jackson, Eva Green, also ein sehr guter Cast.
Also Rupert Everett.
Komplett an mir vorbeigegangen.
Es ist wirklich so ein Jugend, so wie diese Vampirgeschichten hier, Darren Shan oder oder auch ein bisschen natürlich Harry Potter, es schwingt immer so ein
auch
bisschen.
Auch ein bisschen Harry Potter,
und, wie
ein bisschen X-Men.
Ein bisschen Umbrella Academy.
Genau.
Ich finde ihn sehenswert, aber jetzt auch nicht zwingend ein Tim Burton-Film. So in dem Sinne.
Ja.
Kommen wir jetzt zu Dumbo.
Ja, aber ich habe den immer auch zu Hause, ich habe den immer noch nicht gesehen.
Pass auf, Dumbo ist wirklich ein richtiger Tim Burton-Film und zwar vor allen Dingen der zweite Teil, also der zweite Part des Films. Ja. Es ist der Tim Burton-Film mit Lars Eidinger. Blink and You Miss Him. Aber.
Echt? Ja, Lars Eidinger ist ja.
Aber, Danny DeVito und ein unglaublicher Michael Keaton.
Ja,
Michael
das ist
Keaton,
komisch eigentlich,
Michael
dass du
Keaton als böser Walt Disney,
ja.
Dieses Traumland, dieser Freizeitpark ist sowas von Tim Burton. Und du sitzt da und denkst, bitte lass es diesen Freizeitpark. Herr Burton, nehmen Sie noch mal ein bisschen Geld in die Hand. Hier, guck mal, Traumlandpark, Phantasialand, wir haben doch, machen Sie das bitte. Das ist so, also es ist...
Aber ich habe auch nie den Zeichentrick.
Der ist auch nur sehr kurz und ist auch nichts für starke Nerven, also schwache Nerven. Für starke Nerven.
Wer, Dumbo?
Dumbo, ja, klar. Wenn die Mutter da weggeführt wird, boah, Alter, ey. Aber
ja,
hallo.
Das war ja damals sowieso so ein Thema bei, ist euch das mal aufgefallen bei Walt Disney? Dass es immer irgendwie um Waisen ging?
Ja,
klar. Es war immer, und
König Arthur,
es war immer, auch Bernhard und Bianca oder so, es war immer grobe Kindermisshandlung eigentlich.
Penny, Dschungelbuch.
Ja, im Dschungelbuch, Waisen,
also,
dann
Bambi.
Bambi sowieso ganz schlimm, König der Löwen.
Also immer der Verlust der Eltern.
Immer der Verlust eines Elternteils zumindest, meist des dominanten Elternteils.
Ist das vielleicht ein Grund, warum einige Leute mit Disney-Filmen nicht so klarkommen, weil das ein bisschen zu nah
ist? Nee, ich glaube, dass man aus Disney-Filmen nicht klarkommt, weil sie es mit dem Singen schwer unterlassen können. Und weil du irgendwann, pass auf, du hast eine Mittelphase in deinem Leben, in der Regel, wenn du gesund bist, wo Disney-Filme dir nichts bedeuten. Das kommt erst später wieder.
Dann
dass du
war
ein bisschen
ich immer krank, glaube ich.
Ja, du,
immer das
Hennes, du bist
geliefert.
Ja vollkommen.
Ja, kann ich aber auch, muss ich aber auch mal so sagen. Also das ist, also ich meine, ich würde schon sagen, Walt Disney und Walt Disney-Filme, die haben uns schon sehr geprägt. Das
aber,
muss man mal
dann lass uns doch nochmal auf dieses Phänomen.
Dich nicht, was hast du denn geguckt?
Was habe ich denn geprägt am Cruella de Vil?
Nee, aber was hast du denn geguckt? Mein erster Film war, ich bin mir ziemlich sicher, Aristocats.
Ja, mein erster Film auch auf Super 8 von meinem übergriffigen Vater. So, der hat auf Super 8 ohne Ton Aristocrats geguckt. Und dann haben wir festgestellt, es gibt doch eine Tonspur. Alles, was drauf war. Thomas O'Malley. Und dann ist wieder weg.
Giuseppe Casey, O'Malley, der Sunny Boy. Verspür ich Wanderlust, dann werde ich kühn.
So.
Wer hat das gesungen?
Ja, Harald Junke wahrscheinlich.
Nein, Harald Junke
hat Orville.
Hat Orville gespielt in Bernhard und Bianca. Nein, das war natürlich Edgar Ott. Aber wer hat das Titellied gesungen von Aristocrats? Im feinsten Fort der Szene Stadt Paris. Im englischen Original war es Maurice Chevalier.
Ah, okay.
Und auf Deutsch Paul Kuhn.
Ah.
Paul Kuhn.
Synchronisiert von Heinrich Riedmüller. Wie
der
meisten
Paul Kuhn wurde von Heinrich Riedmüller.
Aber lass uns doch mal wirklich, Disney und Tim Burton, was ist das für eine Verbindung?
Verbindung Disney und Tim Burton ist, Tim Burton stellt sich hin und sagt, ich habe wieder eine ganz abstruse Geschichte. Und ich sage, wir lieben abstruse Geschichten. Ist Johnny Depp dabei? Er sagt, ich denke schon. Gut, also entweder nehme ich euren Origins-Stoff wie Dumbo, dann mache ich das und Michael Keaton kommt, die anderen kommen und es gibt für alle Geld, wir werden zugeschissen mit Kohle. Oder aber er sagt halt, ich habe eine Idee für eine abgefahrene Geschichte, und es gibt ja eigentlich keine abgefahrenen Geschichten, die er mit Disney gemacht hat, sondern schon mal irgendwie gesehene, gehörte.
Naja, Nightmare Before Christmas ist schon ziemlich abgefahren.
Ja, damit ging's los, okay, das gebe ich zu. Aber jetzt macht er hauptsächlich kleine Rip-Offs, Spin-Offs, Literaturverfilmung. Und dann, sie sagen, die geben die Kohle, du guckst auf die Schauspieler, bitte mach es familienfreundlich. Und er sagt, ja.
Ist
das
Tim
tut
Burton,
er einfach.
Ist Tim Burton die gute, dunkle Seite von Disney?
Nee, solange du, ich habe nichts gegen Disney,
nein,
ehrlich gesagt. Aber Tim Burton ist ebenso ein Lohnarbeiter für Disney wie jeder andere, der für die was macht, weil die wie ein einziges großes Warenhaus sind. Denen gehören allerlei Franchises. Und du musst ein bisschen vorsichtig sein,
wer
dich da einkauft.
Nee, ich glaube, dass, also Warner hat sich ja dann mit Burton, ja nicht überworfen, aber hat ihm ja die Franchise Batman nach Batman Returns weggenommen.
Ja.
Ja, und hat sie dann
an Wollte er gar nicht. Ich wollte gerade sagen, wollte er einen dritten Teil?
Naja, er wollte ja deinen Superman irgendwann mal machen.
Okay.
Ja. Aber Disney hat ja auch, das ist ja dann auch Touchstone Pictures, war ja auch Ed Wood, also sie haben ihn schon machen lassen. Also ja. Er war für oder ist für Disney immer auch noch so ein Prestige-Autor, Auteur, also der seine eigene Vision hat und der seine eigenen Drehbücher schreibt und seine eigenen Filme, wo man einfach den Film sieht und sagt, das ist ein Tim Burton.
Das hat er sich erkämpft, das hat er sich erarbeitet.
Aber, Moment, ja. Aber das zieht sich ja wirklich, wenn du die ganzen Filme mal durchguckst, wenn ich sie jetzt hier in einer Liste habe, da sehe ich wirklich hier Scissorhands ist Touchstone, ja, ja. Nightmare for Christmas und dann später Ed Wood und Alice in Wonderland. Die sind schon, das ist schon ein Team und das ja. ist nicht das schlechteste Team. Ja, und ja. ich glaube, die Kombination ist sehr, sehr interessant und ja. deswegen arbeiten die auch weiter zusammen.
Ja.
Oder
ja,
hoffentlich. Ja. Naja, auf jeden Fall Beetlejuice 2. Wir freuen uns auf die Fortsetzung sehr. Von
Wann
Wednesday.
Soll der kommen?
Sehr.
25, in zwei Jahren. Okay. Wednesday war ja auch ein großer Erfolg. Auch endlich mal Tim Burton mal als Fernseh. Er hat ja auch Musikvideos ja. gemacht für die Killers und für alle möglichen Leute. Ja, ja, ja. Also ist auf jeden Fall, das ist so ein, Tim Burton ist so ein Gesamtkunstwerk. Du siehst irgendwie, und deswegen nochmal danke an Kumi für dieses wunderbare Thumbnail.
Ja,
ist
ja.
Ganz, ganz toll. Wer ist Tim Burton für uns? Abschließend.
Boah, für mich ist Tim Burton der verrückte Onkel, der mir gesagt hat, es ist völlig okay, ganz in Schwarz rumzulaufen und völlig okay, ja. irgendeinem Bullshit nachzuhängen und völlig okay, seltsame Musik zu hören
ja, ja.
und völlig okay, sich nicht nur anders zu fühlen, sondern auch irgendwie anders zu sein, zumindest eine Zeit lang.
Ja, also
ich bin der Einzige mit Spitzenschuhen in der Berufsschule. Ich bin da. Und der, Tim Burton hat ihm eine Legitimation gegeben, weil er die ganze Zeit, von morgens bis abends, wirkt er nur Freaks rein. Die ganze Zeit.
Mhm.
Und damit kriegt dieses Freaks, nämlich der Ausgestoßene zu sein, ja, es ist ein Unterschied, ob der Ausgestoßene bist in der Gruppe mhm. oder eine Art Außenseiter. Und er hat damit kultiviert, dass wir einfach anders mhm. sein können, wenn wir wollen. Wir sind deswegen nicht ausgestoßen. Und das ist, er hat das Leben für Außenseiter erträglicher gemacht. Für Ausgestoßene, die gibt's gar nicht mehr, aber für Außenseiter hat er das erträglich ja. und akzeptabel gemacht.
Ja. Deswegen passt ja Batman also, auch so gut.
Ja.
Und Ed Wood.
Besser kann man
es
nicht sagen.
Es ist immer auch ein Bericht. Es ist natürlich immer eine kleine Bestandsaufnahme von psychischen Erkrankungen. Da kannst du mir erzählen,
definitiv.
Was du willst.
Ja, definitiv.
Weil der verrückte Hutmacher und auch Herzkönigin, oder wie sie heißt, die haben alle was an der Pfanne.
Ja.
Und das kann er besonders gut.
Ja, ja.
Die Vorlagen ja. sind auf jeden Fall da. Das war unser... Ein sehr gutes Schlusswort. Das war unser Danke. Tim Burton Special. Falls ihr euch jetzt fragt, warum wir in diesem Podcast nicht über die letzte Mystery Box sprechen, das heben wir uns auch für das nächste Mal, weil das wird sonst zu episch. Ihr habt ganz, ganz wunderbare Vorschläge geliefert.
Was war denn nochmal die Frage?
Die Frage war, welchen Film wollt ihr als Musical sehen?
Ah ja.
Und ich habe es alles schon hier, nur ich habe auch ein bisschen den Überblick, die Zeit rennt uns ein bisschen davon. Wir heben uns das auf fürs nächste Mal. Also habt Geduld, seid uns gnädig. Wir reden das nächste Mal darüber, welche Filme ihr als Musical sehen wollt. Es gab ja auch Tim Burton Musicals. Wir haben über Sweeney Todd gesprochen, Nightmare Before Christmas. Da passiert ganz, ganz viel. Hm. Ich möchte am Ende noch mal kurz das Comic-Heft von den Kolleginnen von Suchtpotenzial in die Kamera halten. Gezeichnet von einem Mann, der da heißt, wie heißt er denn? Steht hinten drin, auf jeden Fall ganz, ganz klasse gemacht und Thorsten ist auch drin. So, ja. Suchtpotenzial, die beiden Mädels, kann man sich bestellen. Gary, bevor du zu deiner Absage kommst und nach dem Abspann, übrigens reden wir in epischer Länge auch über Equalizer 3.
Ja.
Und was ist denn da neulich passiert, Gary, als wir da auf dem Parkplatz standen? Und was passierte denn da? Ich sehe, wie es bei dir arbeitet, Gary. Wir haben einen Dreh gehabt in Köln und wir standen zusammen auf dem Parkplatz neben einem Auto. Und wir sahen das Auto und wir sahen die Anhängerkupplung.
Ah.
Und wir waren kurz davor zu sagen, das wird jetzt geklaut.
Ja.
Was war das denn, Gary?
Das war ein Batman-Kopf. Ein sehr gut gemachter Batman-Kopf. Und der wurde benutzt
als
Abdeckung für die Anhängerkupplung.
Für die Anhänger.
So als Propf. Boff.
Haben wir dir doch geschickt, das Foto? Ich hab's nicht.
Ja, aber wir können es ihm geschickt haben. Aber
gar nicht.
Aber vielleicht hat er es nicht gesehen.
Weil es hat mich nämlich noch gewundert, dass er nicht reagiert
also
hat.
Auf jeden Fall waren wir kurz davor, das Ding zu klauen am helllichten Tag.
Ja, ja.
Als auf einmal.
Aber Gundula war wieder, meine Frau, die wirklich
Als auf einmal das Auto anging, die Lichter gingen an und der Besitzer des Fahrzeuges sich diesem Auto näherte und wir natürlich gesagt haben, ja gut, dass sie kommen, beinahe hätten wir ihnen den Batman geklaut. Und dann sagte er, wir haben einen Kollegen, der steht sehr auf Batman, dem würden wir das gerne. Ja, wenn sie den geklaut hätten, ich hätte mir den nachgedruckt. Ist er, wer ist denn Ihr Kollege? Ja, kennen Sie vielleicht, Thorsten Sträter. Oh, ich bin ein großer Fan. Geben Sie ihm bitte das mit einem schönen Gruß von mir. Also lieber Sven. Lieber Sven aus, wo bist du denn? Bergisch Gladbach, aus Siegen. Oh. Lieber Sven, es ist der Moment gekommen. Wir haben es dir nicht, wie gesagt, er hat uns freiwillig das jetzt geschenkt. Oh. Mit lieben Gruß von Sven, mein lieber Thorsten.
Das ist aber lieb.
Das sind jetzt echte Gefühle.
Ja. Und er hat uns auch erzählt, dass ihm das, glaube ich, schon einmal geklaut wurde. Aber
das kann ich auch gut verstehen.
Ja. Ja, ja.
Gerade wenn es auf eine Anhängerkupplung passt, ist natürlich ein Kracher.
Ja. Lieber Sven, geil. Schönen Gruß, Thorsten.
Vielen Dank, Sven.
Und dann haben wir überlegt, hat der Thorsten überhaupt eine
Anhängerkupplung? Ist die Geschichte erfunden und ihr habt's geklaut. Ja,
hat er überhaupt eine Anhängerkupplung?
Ja, dann baut er sich eine.
Ah, okay.
Dann baut er sich eine dran, dann macht er sich
nein,
eine.
Nein, aber das Ding macht sich auch als Briefbeschwerer super.
Na, dafür ist es ein bisschen zu leicht, aber halt's noch mal in die Kamera. Hier, bitteschön, das ist richtig.
Sehr geil. Vor allen Dingen, ich finde das toll, wie das so, dieses Glänzende.
Ja,
wie das
dieses matt Glänzende ist sehr, sehr, sehr schön.
Ja,
was ist das für ein Batman, du als Fachmann? Welcher ist das?
Das ist der aus Arkham, aus den Spielen.
Okay.
Ah. Das ist der Arkham City und Arkham Asylum
Batman. Ja, siehst du, guck mal, sind wir alle
es
mit Geschenken
nicht,
heute.
Es ist nicht Neil Adams, aber fast.
Ja.
Aber der aus Arkham hat auch so ein bisschen was Neil Adams-mäßiges.
Ja, der Arkham ist
sehr spitze Ohren. Sehr, 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 sehr spitze Ohren.
Kann man auch als Waffel benutzen.
Und damit, wieso als Waffel?
Als Waffe.
Als Waffel?
Als Waffel.
Du hast Waffel gesagt.
Ein Mann ist Unterzug, ein ganz was. Schön Sahne.
Und damit, mit dieser
super,
kleinen Batman-Anhänger-Kupplungsbüste schließt sich auch wieder der Kreis zu unserem Thumbnail. Nochmal schönen Gruß an Kumi für Thorsten als Batman.
Dankeschön.
Hast du gesehen, dass ein kleiner Alfred dir Tee reicht? Ich glaube, es ist aber Kaffee.
Super.
Ja, habe ich gesehen.
Und im Hintergrund sind die UFOs aus Marvel.
Ich finde, keiner kann nicht so gut zeichnen wie der Kumi. Echt, ich finde das, dieser Blick.
Hast du das heute auch wieder gemerkt? Dieses leicht genervte, wann kann ich endlich wieder hier raus aus diesem Ding? Deswegen muss man ihm dann zwischendurch immer wieder was schenken und so ein bisschen was hinwerfen, damit er sich dann nicht langweilt.
Aber ehrlich gesagt, daran hatte ich gar nicht mehr gedacht, aber ja.
Aber du erinnerst dich, dass es letzte Woche war.
Ich hab jetzt echt schon gedacht.
Muss ich mir Sorgen machen?
Nein, brauchst du nicht.
Gut, also wie gesagt, über Musicals reden wir beim nächsten Mal, Episode 114. Und das Schlusswort hat wie immer, bevor wir ja gleich nach dem Abspann zu Equalizer kommen, hier das Schlusswort, das vorläufige Schlusswort vom Streberg, vom Gary.
Alles Gute. Auch beruflich. Warum klinge ich eigentlich immer so wie du? Ey, das ist total ätzend.
Das klingt nicht.
Weil du das willst.
Na, ich
bist
mir
du
das,
sicher?
Ich habe mir das angewöhnt. Was soll ich machen?
Sag's doch mal als ich.
Alles gut, auch beruflich. Toi, toi, toi.
Bleib beim Streter.
Alles Gute, auch beruflich.
So
genau. Das warst du jetzt.
Man
das
muss nicht immer alles mit diesem Druck
machen. Nein,
die Leute dann
langsam langweilig.
Ja, was willst du machen?
Ja.
Man
ja.
steckt nicht weißt drin.
Und das müssen sie auch nie.
So, Punkt.
Lutsch mich rund und nenn mich Bärbel, der Podcast. Mit Ständer, Bräter und Rehbein. Mit Sträter, Bänder und Strehberg.
Spoiler Alert.
Ha! So, und damit sind wir
James Brown
bei unserem Spoiler-Talk zu Equalizer 3, The Final Chapter. Heißt, glaube ich, nur auf Deutsch The Final Chapter, aber
nee, ja, auch genau, in Amerika heißt es
A New Beginning.
A New Beginning. Heißt A New Beginning als in Amerika. Bei uns Final Chapter.
Gary sagte, wieso das... Ja, das war's, Dankeschön. Das hat keinen Sinn.
Das war's. Alles Gute auf Beruf.
Das hat keinen Sinn.
Equalizer 3, New Beginning.
Gary sagte auf seine. Ja, aber da sind wir schon mittendrin. Weil Gary sagte auf seine senioreske Art: Ach, da kommt bestimmt noch was. Ja, da habe ich gesagt: Gary, das heißt The Final Chapter. Jetzt habe ich gelesen: Herr Fourcroy denkt tatsächlich über ein Prequel nach mit einem digital verjüngten.
Nein, da denkt er nicht drüber nach. Der wurde innerhalb eines Podcasts also forciert.
Ja.
Und das läuft dann auf eine Lulli-Aussage zu, wie ja klar, wenn die Technik immer so weit ist, könnte man sich schon vorstellen, da mal die Vorgeschichte. So, weißt du?
Ja.
Aber was soll der dem Typen denn sagen? Immer, hast du ein Hammer gefrühstückt? Nein.
Das wäre doch mal.
Denzel Washington wird 70 dieses Jahr. Also komm mal klar.
Mhm. Ja, aber. Würde das die Geschichte nicht herbringen, dass man da mal so ein Prequel macht?
Nein.
Dann die mal bei der Militärzeit
zeigen. Warum willst du entmystifizieren, dass dieser ältere Herr, der im Café sitzt und weißt du, sich selber im Tempotaschentuch einen Beutel mitbringt. Wieso muss ich jetzt erfahren, wie der, das ist so typisch. Den Fehler haben sie schon gemacht bei hier Chris Pine und Konsorten, weißt du, schon Jack Ryan und so.
So oft gemacht.
Immer dieses Jack Ryan, jung. Dann, wie bin ich da hingekommen? Es gab Taken, die Serie.
Ja.
Die Liam Neesons Rachefeldzug in Paris vorauszieht.
Gesundheit.
Oder dem vorwegnimmt, genau. Und das ist alles Kokolores, das ist einfach nach vorneweg ausschlachten.
Milking. Es ist eigentlich so wie bei Jack Reacher auch, also wenn man jetzt über die Romane redet, da gibt es ja auch Geschichten, die in der Vergangenheit spielen, die in seiner Militärzeit spielen, bei den Kurzgeschichten ist er sogar auch mal ein Kind. Jack Reacher ist übrigens, wäre jetzt, also von der Zählung her, ist Robert McCall jetzt genauso alt, wie Jack Reacher eigentlich ist in den Romanen, nämlich 70. Also wenn wir sagen,
Jack Reacher ist jetzt in den Romanen immer noch nicht 70.
Nee, ist er nicht, aber er wäre von der Rechnung her.
Ja, von der Rechnung her wäre er so um die 70.
Deswegen, steigen wir mal ein bei Equalizer 3. Wir alle haben den Film gesehen.
Bevor wir anfangen, kannst du dir das Mikrofon mehr auf Mundhöhe machen? Weil du peilst deine Stirn an.
Einfach dieser Puffelwurfel ist doppelt so groß wie dein Gesicht.
Ich peile meine Stirn. Wir sprechen mit deinem Schwarzen auch. Ist es dir so besser? Ist das jetzt eine optische Verbesserung? Oder?
Nein, so ist es eine optische Verbesserung.
Man sieht noch zu viel von deinem Gesicht,
aber besser.
Ach so, gut. Ja. Na gut, dass wir Kopfhörer aufhören.
Ja, ganz genau.
Wir alle haben The Equalizer 3 gesehen. Das heißt, wir können alle mitreden. Ich fange mal an mit einer provokativen Frage an euch beide. Ist The Equalizer 3 der schwächste Teil der Equalizer-Reihe?
Das kann dir der Thorsten beantworten.
Ja, also beginnen wir. Für mich war Equalizer, gerade weil es Antoine Fuqua gemacht hat, war bahnbrechend. Das heißt, wir haben von dem friedhofsblonden Jaguar-Fahrer, den der Equalizer ja vorher war, in den 80er Jahren.
In der Serie.
Sind wir rübergegangen und haben das einmal komplett gegen den Strich gebürstet. Wir reden hier tatsächlich von einem Baumarktmitarbeiter. Das ist wunderbar. Der erste Film ist wunderschön. Hm. Von einem Baumarktmitarbeiter, der morgens aufsteht in so einer kleinen Wohnung irgendwo Eastside, Boston. Und seine New Balance Schuhe, also sowieso ein Bostoner Fabrikat, mit der Zahnbürste putzt, das verrät dir sofort militärische Vergangenheit.
Natürlich, logisch.
Es geht so ein bisschen.
Show don't tell.
Genau, das ist ein Beispiel für Show don't tell. Mhm. Die Kamera geht ein bisschen wie Spüle, du siehst eine Tasse, einen Teller,
löffelchen. Ich hab schon wieder Bock, das zu sehen.
Dazu die Musik von Harry Gregson Williams, der sowieso ein Fürst ist. Ding, ding, ding. Und du siehst, okay, hier pennt der, da ist ein Wecker, er steht vor der Zeit auf, auch militärische Ausbildung. Mhm. Steht 2 Minuten vorher auf.
Ja, mach ich auch immer.
Also länger Zeit, ich auch. Aber auch ruhig mal 12.40 Uhr. Warum? Und dann geht er seinem Job nach. Das heißt, wie der als Figur etabliert wird, ist furios.
Ja.
So. Dann spricht er immer mit der Prostituierten oder er ist ja gebeten worden, diesem Wachmann, ich nehme jetzt hier langen Anlauf, diesem Wachmann zum Beispiel beim Abnehmen zu helfen, damit er die Prüfung als Wachmann schafft. Und deswegen den berät er so ein bisschen und sagt ihm Fortschritt, nicht Perfektion. Ne?
Berät, hat kein Thorsten berät. Später gesagt. Berät.
Brät.
Er hat nicht berät gesagt.
Nein, er berät ihn dann.
Hat doch auch keiner gesagt.
Lässt erst den ganzen Speck aus? Nein, er berät ihn dann. Er gibt ihm Rat. So keine Chips auf dem Avocado-Toast. Und dann gibt es so 2, 3 unauffällige Nebenhandlungen, Kleinigkeiten, die vor allen Dingen dazu dienen, seinen Gerechtigkeitssinn zu zeigen und dass er generell bereit ist, Leuten zu helfen, wenn sie ihn fragen. Das siehst du die ganze Zeit. Er bietet es seltenst an. Er wird immer gefragt. Dann abends, er kann nicht pennen, seine Gattin ist verstorben, die ihm den Auftrag gegeben hat, die 100 besten Bücher zu lesen, was ich einsehe. Und er sitzt dann abends in einem Diner und bringt sich selber Tee mit. Also muss einer der beliebtesten Kunden in diesem Diner sein, auf jeden Fall. Und liest sein Buch und bringt dann immer zusammengefaltet in so einem Taschentuch, bringt das in einen Teebeutel mit. Sparsam lebt der Senior und unterhält sich da immer mit der Chloe und Moretz, mit der Prostituierten und sagt ihr, ne, bitte verzichte auf Industriezucker, weil sie schon wieder Kuchen isst. Und gerät so sehr subtil und vernünftig und langsam erzählt, während die Charakterisierung von Robert McCall weiter voranschreitet, dass sie halt so ein bisschen mit der Russen-Prostitutionsmafia-Konsortium da weggebucht wird und greift halt immer noch nicht ein. Also es ist tatsächlich eine Sache, der hört sich das an, der betrachtet das passiv.
Ja.
Er sieht erstmal keinen Grund, sich einzumischen und nachdem sie dann zusammengeschlagen wird, weil wollte Kunden nicht und so weiter, da quält er sich in seiner Wohnung die halbe Nacht und sagt, soll ich was tun, soll ich was tun, soll ich was tun? Und dann sammelt er sein gesamtes Geld, $9,852.70 und etwas Leergutmarken, und geht zur Russenmafia, weiß, wo die wohnen, fährt mit dem Fahrstuhl rauf, Baseballkappe, spricht bei denen vor. Das ist eine halbe Stunde später, also ich glaube sogar 40 Minuten,
ja.
Und macht denen klar, hier $9,732, die würde ich dir anbieten, damit du sie gehen lässt. Immer noch eine passive, friedliche Lösung, vernünftig vorgetragen. Aber jeder dieser Vorgänge schält so eine Schicht bei ihm ab. Mhm. Und irgendwann sagen sie ihm, pass auf, verpiss dich, Klimbim-Penner, das Geld behalten wir hier, in einem Monat kannst du wiederkommen, dann ist die Frau durchgenudelt, um das mal hart so zu formulieren, ansonsten schönen Nachmittag. In diesem Raum, also in diesem Vergnügungsraum, in dieser Gastronomie, in der diese ganzen Russen-Mafia-Typen sitzen, die auch alle gleich aussehen, tätowiert bis aufs Zahnfleisch, einer hat immer einen Vollbart, einer trägt immer ein Unterhemd, alle haben voll verchromte Waffen.
Mhm.
Da gibt es eine wunderschöne Szene, wie er gegenüber dem Chef die Totenköpfe auf seinem Schreibtisch in seine Richtung ausrichtet. Der hat so Deko-Totenköpfe und das ist schon eine wunderschöne Szene, wie er die Totenköpfe in die Richtung der Leute dreht. Das ist schon ganz, muss man mal sehen, das ist herrlich.
Ja, ich muss mir den nochmal angucken.
Ja, dann geht er zur Tür und dann kann er sich dann doch dazu durchringen, mal kurz in so einer Zeitlupensequenz abzuchecken, wo im Raum stehen die, was haben die für Waffen, wo kommen die her, wenn die kommen. So ein bisschen wie in Sherlock Holmes damals.
Kommen wir noch auf den dritten Teil heute?
Ja,
noch.
Gleich.
Weil so. Wir sind wieder in der Reihe, Thorsten Sträter erzählt episch.
Ja, und dann, sagt, schön ist, dann guckt er auf seine Uhr, er stoppt ja alles, das haben wir auch, wie gesagt, schon ganz am Anfang der Sequenzen gesehen, alles schön stoppen, Stuhlgang, zack, 1:30. Und dann stoppt er seine Zeit und tötet die alle, und zwar schön.
Ja.
Schön. Da schon leicht unnötig, also das mit dem Korkenzieher durch den Schädel ist ja jetzt nicht zwingend erforderlich, weißt du? Aber kann man mal machen.
Aus
wenn man einmal
cineastischer Sicht.
Aus cineastischer Sicht. Ich glaube auch, dass er in so einen minimalen Blutrausch gerät, den er einfach nur unter Kontrolle hat, dadurch, dass er die Zeit stoppt.
Ich wollte gerade sagen, auch das ist ja Show, Don't Tell. Ne?
Ja.
Also wenn einer auf so kreative Weise Leute zerlegen kann.
Das ist aber sowas von Show.
Ja, also, das ist Show.
Das sagt ja ganz viel über seine Vergangenheit.
Das sagt auch viel über ihn. Ja. So. Und dann, den Mafia-Boss hat er im Vorfeld schon angeschossen mit der Waffe eines anderen, der jetzt langsam vor sich hin blutet neben seinem Schreibtisch. Und dem, die Frage, die immer wieder gestellt wird, ist, wer bist du? Das beantwortet er nie, wer bist du eigentlich? Und er erklärt ihm dann, dass er jetzt, weißt du, sein Herz schlägt viermal so schnell wie vorher, weil er einfach so viel Blut verliert und in etwa 35 Sekunden wieder tot sein und verblasst das. Und dann sitzt er auf dem Boden und sagt trotzdem, es tut mir leid. Dieser ganze Gewaltausbruch tut ihm leid. Danach ist der Film wunderschön erzählt. Martin Tschokos kommt dahin und macht da großen Alarm und dann treffen die sich und sie kommen nicht klar. Wir stellen im Verlauf später fest, Robert McCall hat eigentlich zwei Wohnungen. Der hat noch eine gemietet, um die andere zu überwachen. Nice. Mhm. Und verschließt Wunden generell mit selbstgemachtem Honig. Finde ich gut.
Okay.
Nee, den Honig hat er nicht selbst geimkert, den hat er gekauft und daraus eine Wundpaste. Ist halt scheißegal. Lange Rede, kurzer Sinn. Robert McCall erledigt das endgültig. Es gibt den wunderschönen letzten großen Monolog, wo er mit Martin Tschokos zusammenkommt im Lokal, dem so eine blutige Sonnenbrille ins Glas wirft und sagt, dein Kollege kommt nicht wieder, lass uns kurz reden. Also lass uns kurz darüber reden. Und Robert McCall erzählt den Mafia-Typen, wer er ist. Nämlich ein Kind, das offensichtlich seine Stiefeltern und so nach allem, was er recherchiert hat. Und da stellt sich fest, der ist auch gut im Recherchieren. Super. Es wird viel mit USB-Sticks hantiert. Und der sagt, der fragt ihn dann auch wieder, wer er ist. Ne? Und das ist halt. Und dann, wie gesagt, großes Gemetzel und er lädt das grundsätzlich, indem er auch nach Russland fährt, ganz zum Schluss und den Ober-Ober-Boss in der Dusche tötet. Also er geht nicht rein in die Dusche, er macht ein Stromkabel ab. Und
deswegen ist das alles ja auch ein Spoiler-Podcast.
So,
und was
zweiter ist, Teil.
Moment. Nein, lass uns bitte beim ersten jetzt erstmal kurz mal bleiben, weil du hast jetzt gerade das einfach gesetzt, wodurch sich Equalizer auch ähnelt mit John Wick. Ich denke, das ist die Filmreihe, mit der es am ehesten zu vergleichen ist.
Kein Film ist weiter davon entfernt.
Okay.
Weißt du, selbst ein Hund namens Beethoven ist näher an Equalizer als John Wick.
Okay, dann erläutere mir das bitte, erklär mir das bitte, was du meinst.
Robert McCall zum Beispiel nimmt keine Rache. Der nimmt überhaupt keine Rache. Das Konzept der Rache kommt da gar nicht vor.
Okay, die Motivation ist eine andere. So, jetzt möchte ich aber nochmal sagen, weil du das gerade so wunderschön erklärt hast, wie das alles so zustande kommt. Das heißt, die Eskalationskurve, die geht ganz langsam.
Ja.
Wie ist es denn im zweiten Teil?
Im zweiten Teil ist es so, dass die Figur, sehen wir jetzt als etabliert an, und der Teil schließt fast nahtlos an.
Mhm.
Die erste Szene sehen wir in der Türkei. Da hat er sich einen Bart wachsen lassen, um ein, wie wir sehen, ein Kind zu befreien, einer Bostoner Frau, die, wie wir später erfahren, einen Buchladen betreibt in Boston. Das Kind hat ihr türkischer Mann mitgenommen und auf diesem Bummel-Express nach Istanbul ist auch Robert McCall im Zug und macht den Leuten da eine klare Ansage, den Leibwächtern dieses Typen, und sagt, pass auf, Leute, gebt mir das Kind. Also ein bisschen mit Wortspielerei. Ne? Ja, was wäre das, ein wirklicher Mann? Dann tötet er alle, die im Zug sind, also nicht alle, die im Zug sind, seine Leibwächter, und gibt ihm die Wahl, sich jetzt zu entscheiden, gibt's mir das Kind oder nicht. Ja. Er sagt ihm halt, es gibt Lektionen, die wehtun.
Thorsten,
und Schmerz, die wehtun. Schmerz, der wehtun, ich will das erzählen.
Versuch,
Schmerz, der wehtun,
Schmerz, der wehtun. Versuch mal nicht alles zu erzählen. Lass uns mal wirklich
er wohnt also jetzt
auf die Struktur eingehen.
Er wohnt in Boston und ist da so eine Art Liftfahrer, also eine Art Uber-Fahrer.
Ja.
Und die eindrucksvollste Szenerie ist daran, dass du siehst, wie er sich die Probleme anderer Leute auf den Fahrten anhört. Das ist der Schlüssel. Hm. Leute, die zur Army müssen, Leute, die Schulden haben, Leute, die trinken, die nicht trinken wollen. Und er greift nicht ein. Er nimmt es einfach nur auf. Vermutlich wartet er darauf, irgendwas, irgendeine Sache zu nehmen, die er sich annehmen kann. Human. Denn er hat im ersten Teil eine Anzeige geschaltet. Need help, odd against you, ne? Meld dich, ich bin's, der Equalizer, schönen Nachmittag noch. So, die Leute lernen ihn ja nicht kennen. Und dann das Mädchen Amy, ne? 5 Sterne für Amy da in diesem Patak, schlägt da ein paar Leute zusammen, weil wir das brauchen. Und dann stellt er fest, dass seine Lieblingskollegin, das ist die ergreifendste Szene für mich, wie seine Kollegin ihn besucht in seiner Wohnung. Er ist ganz offenbar schön umgezogen in Bostons. Wie seine Kollegin ihn besucht und sie reden darüber, dass seine Frau tot ist und dass ihm auffällt, dass er gar keine Kleidung mehr besitzt, die sie noch gesehen hat. Und das ist ganz, ganz schön. Wie er da schauspielt, das ist das, was er macht. Wie er schauspielert, hebt das von allem anderen ab. Ja. Und das ist gut zu wissen für den dritten Teil, ehrlich gesagt.
Ja,
jedenfalls der dritte Teil und pipapo, Kollegen sind die Killer, er lockt sie wieder in Hinterhalt.
Wir
und
zwar
in Cape beim Cod. Teil jetzt.
Beim zweiten Teil.
Also
Cape Cod, Sturm, Haus, ja, Fallen aufgebaut,
sehr
Rambo.
Schöner, sehr schöner Showdown, sehr guter Antagonist mit Pedro Pascal, wir sind Spoiler-Podcast. Wo du das mit den Russen im ersten sagtest, das sind ja durchaus Antagonisten, wo man sagen, die arg Klischee belassen sind. Und da kommen wir dann jetzt nämlich auf den dritten Teil.
Ja, warte, der zweite Teil, wir sind nicht fertig. Der große Kunstgriff des zweiten Teils, um zu zeigen. Du hast
es versucht.
Da ruhig mal drauf achten, wenn man den zweiten Teil nochmal sieht. Was den zweiten Teil besser macht, ist der Umstand, dass du Robert McCall recht früh im Film, nämlich zur Hälfte, siehst, wie er 6 grüne Äpfel wäscht. Er wäscht 6 grüne Äpfel. Und in der letzten Szene siehst du ihn raussehen aufs Meer in seinem Haus in Cape Cod, mit dem er in seiner Frau gewohnt hat. Die Kamera fährt zurück. Wenn sie lange genug zurückgefahren ist, fährt sie über den Tisch und da sind 6 Schalen und darin liegen so 6 grüne Äpfel. Mhm. Also musst du dich schon fragen, wie weit guckt er eigentlich im Voraus, wenn irgendwas ist. Das war dann schön.
Ja.
Musik, Harry Gregson Williams, pipapo, schön. Dritter Teil.
So, vor einer halben Stunde habe ich Thorsten gefragt, ist der dritte Teil der schwächste Teil?
So.
Und ich möchte, dass du
ich, mir aber jetzt ich will diese das Frage doch begründen
ja,
können.
Ja. Aber sag mir erstmal, ist der dritte Teil der schwächste Teil?
Ja.
Ja, das wollte ich wissen.
Ja.
Da sind wir uns einig.
Ja, aber jetzt kann ich dir doch gleich sagen, warum, und du sagst, Gut. Stimmt, hast du gerade schon gesagt.
Ja.
So, wir haben folgendes Problem. Nicht die Synchronstimme. Die deutsche Synchronstimme wird nicht mehr arrangiert, obwohl Leon Boden immer fehlen wird.
Ja.
So.
Lutz Riedel als Arzt übrigens.
Lutz Riedel als Arzt.
Ja, sehr schön.
Auch wunderbar. Natürlich.
Und der Rest des Films ist ja zu 80% mit Untertiteln.
Ja, genau.
So ein kleiner Italienischkurs.
Ja, Spoiler. Also die drei ärgerlichsten Sachen. Von allen Sachen, die ärgerlich sind. 1, wir treffen Robert McCall an auf einem sizilianischen Weingut, und zwar im Weinkeller selber, eingekesselt von 2 Leuten mit halbautomatischen Waffen.
Aber so, davor sind wir 5 Minuten mit der Kamera
Nee. Davor sitzen wir 3 Minuten mit einem älteren Italiener und seinem Enkel im Auto und wissen nicht warum.
Ja.
Der ihm sagt, ich gehe jetzt rein, geh so raus. Und der geht dann in den Keller und stellt fest, der Weg ist mit Leichen gepflastert.
Ja.
So, ne? Der Putz geht ab.
Nicht Leichenpflastern seinen Weg, sondern
mit Leichen gepflastert, also bündig. Genau. Die sind auf Gehrung geschnitten, liegen die im Gang. Dann gehen sie runter im Keller, wird Robert McCall festgehalten. Robert McCall agiert psychotisch.
Total.
Ja, ja.
Der sitzt unten im Keller und du denkst dir, was ist denn mit ihm?
Ja.
Das erste, was ich feststelle, ist, was ist mit der Musik von Harry Gregson Williams? War die zu gut? Oder aus welchem Grunde habt ihr diesen Elektro-Frickler aus Italien genommen? Ja. Habt ihr da mehr Zuschüsse gekriegt für Umfelmupf oder wie das Dorf heißt, wo er ist? Ein Friaul? Vielleicht.
Ja, ja, ja.
Ne, sind ja zwei fiktive, es sind zwei fiktive italienische Dörfer, damit die jetzt nicht von Gewalttouristen überschwemmt werden.
Ich glaube, der Film hätte gewonnen dadurch, wenn er von den Oliver Onions musikalisch begleitet wird.
Ja, Bulldozer.
Ding, ding,
ja, super.
Vielleicht
super
Song. Kann das hier mal machen.
Ja, sehr gut. Also Oliver Onions bitte über die ersten 10. Und dann hält der komische, also was er macht, ist, er nimmt permanent seinen Ehering ab, poliert den, setzt den wieder drauf. Ich verstehe das, aber es ist mir zu grob.
Ja.
Dann hält er eine komische Ansprache. Er erzählt ihm also, obwohl der Typ ganz offensichtlich Englisch kann, erzählt er ihm, pass auf, links und rechts von mir, ich gebe dir 9 Sekunden, um über ein Schicksal zu entscheiden. Das ist taktisch auch nicht klug, wenn zwei Waffen direkt auf dich gerichtet sind, obwohl Robert McCall ihm klar macht, die Waffen sind zu nah und er bedauert schon die Familie des Nächsten. Das ist ein komischer, unausgegorener Vortrag. Dann tötet er beide, gewalttätig, Pistole ins Auge, schönen Nachmittag noch. Dann schießt er den Chef vom Ganzen an, dann schießt er dem Chef vom Ganzen mit der Schrotflinte in den Arsch.
In den Arsch.
Was vollkommen unnötig ist.
Ja, ja, ja.
Und wirkt dabei die ganze Zeit wie Mike Myers.
Ja.
Nicht wie Robert McCall. Ja,
so emotional.
Und dann schießt er ihm nochmal ins Auge, und zwar in Ruhe. Er guckt gerne, er sieht sich das gerne an. Zu dieser vollkommen verstörenden Kanye West-artigen Musik verlässt er dann den Puff mit der Tasche voller Geld. Was für Geld, wissen wir noch nicht. So. Geh drauf, der kleine Junge sitzt im Auto. Er sagt, ja, guten Tag. Leg Waffe
Buongiorno.
Weg. Buongiorno.
Kommissar, genau.
Leg Waffe weg. Und der Junge, sieh. Und dann geht er weiter und hört einen Schuss. Das ist toll gespielt. Ja. Wie er guckt, woher der Schuss kommt, um festzustellen, von da und steckt außerdem bei mir im Rücken. Dann stellt er fest, das ist nicht gut. Mir hat einer in den Rücken geschossen. Dann nimmt er seine Waffe, versucht sich zu erschießen selber. Er will ja auch keine Umstände machen in Sizilien. Muss ja alles so. Was, wo ich dann schon denke, ey Junge, aber Kirche im Dorf, ne?
Ja.
Halt mal die Füße still. So, geht ja über Tisch und Bänke hier, aber die Waffe ist leer. Sonst wäre das ja ein kurzer Film geworden.
Ja,
Kurzfilm.
So, dann setzt er sich in sein Auto, sabbernd, blutend, urinierend, fährt mit der Fähre immerhin noch irgendwo hin. Da muss er erstmal drauf kommen.
Und er ist nicht allein auf der Fähre, es ist nicht seine Privatsphäre.
Es ist nicht seine Privatsphäre, genau. Ne? Da ist eine Art Fairy Tale, die mit ihm.
The Ferryman.
The Ferryman.
Don't pay the Ferryman.
Burke de Chris. Und, das Fairy. Die Tooth Fairy ist da. Die Zahnfähre. Die bringt halt Zahnersatz und Brücken, bringt die nach an die Amalfi-Küste.
Meine Zahncreme ist alle, komm ich vorbei.
Ah, ja, kommt die Zahnfähre. Da ganz tut.
Ich muss
er kommt dann da an. Und dann gibt es, er kommt in dieses Dorf und du sagst, ja komm, da möchte ich auch wohnen. Und du siehst sofort, warum Denzel Washington, Antoine Fuqua gesagt haben, lass doch für 70 Millionen Dollar. Ich weiß nicht, ob das wegen der ganzen digitalen Dinosaurier ist in dem Film, die 70 Millionen Dollar.
Ja.
Oder ob, keine Ahnung, Denzel Washington plant sich die Festung der Einsamkeit in der Arktis nachzubauen, und zwar so mit so Gussform.
Tja.
Aber 70 Millionen Dollar, da siehst du nix von. Da siehst du nix von den 70 Millionen. Du siehst das Dorf, das scheint 40 Quadratmeter zu haben, ist besetzt mit Klischee-Italienern. Scusate, nimm den Hut. Hier, frischer Fisch. Da gibt's keinen Edeka. Und er ist angeschossen. Der gutherzige, warmherzige Arzt hat ihn aufgenommen.
Mm, natürlich.
Der fragt ihn immer, wer bist du?
Und
wer,
bist du ein böser Mann oder bist du ein guter Mann?
Ich weiß es nicht. Gut, denn nur ein guter Mann würde das sagen. Ich halte das für Bullshit. Weißt du, weil böse Menschen lügen. Aber komm. Und ich sage, dieser gutherzige Arzt ist der erste Western-Charakter, den wir treffen.
Ja.
So. Dann kommt Robert McCall langsam wieder zu sich. Verbände. Währenddessen eskaliert es in der Stadt vor sich hin. Mafia hier, Mafia da. Klischee-Mafia.
Klischee-Mafia.
Eng sitzende Slimfit-Anzüge.
Wir kommen von,
ausrasierte Bärte.
Wir kommen von den
Tätowierungen bis ohne Ende.
Wir kommen von den Klischee-Russen zu den Klischee-Mafia-Typen.
Die Klischee-Mafia-Typen
die Familie, sind schlimmer. Der Bruder. Ja, aber es ist alles das, haben wir alles schon x-mal gesehen.
Ein, zwei, ein kleiner Story-Twist. Robert McCall telefoniert eine Runde und kriegt eine junge Frau an die Strippe, und zwar beim MI5.
Gespielt oder von Dakota Fanning.
Von Dakota Fanning, genau.
Die beiden haben ja schon in Man on Fire zusammen.
Ja, der um Längen bessere Film.
Ja.
So, da spielt er wirklich noch besser.
Mhm. So, obwohl, eins, jetzt bei allem muss ich aber eins sagen. Bei aller Kritik, einfach Denzel Washington dabei zuzusehen, wie er nichts macht oder wie einen Teebeutel irgendwo rein, ist einfach fantastisch.
Das ist der Punkt, womit wir es hier zu tun haben. Wir sehen einem großen Magier zu bei einem ermäßigen Trick. So, das ist das.
Mhm.
Das heißt,
Dankeschön.
Das ist letztendlich das David Copperfield, der hinten auf dem Parkplatz vom Phantasialand
auftritt. Der einfach mal so macht.
Ja.
Nee, das ist David Copperfield, der Hütchen spielt, in der Fußgängerzone.
Gegen Denzel Washington kacken alle ab, also generell alle, weil der Mann kann einfach sitzen und starren. Wir nehmen jetzt mal, ja, pass auf, er kommt wieder zu sich, ruft die Agentin an und sagt, pass mal auf so einem, ich bin auf der Durchreise, auf so einem Gut von Dingenskirchen, da würde ich mal gucken gehen, wenn ich ihr wäre.
Das Gut ist aber eher schlecht, muss ich sagen.
Das Gut ist eher schlecht, ja. So, das
Karlauer, die Karlauer Boys sind wieder im
Land. Nun, aber es bietet der Film einfach auch die Vorlage dafür.
Ja, ich würde, wenn ich so ein Gut hätte, auch gut schlecht, würde ich das nennen. Und dann stehst du davor und sagst, ja, weiß ich jetzt auch nicht.
Nee, gut dünken.
Ja, gut dünken ist, das mache ich schon. Gut dünken, da war ich auch. Ponyreiten.
Ponyreiten auf gut dünken.
Cool, genau. Ponyreiten auf gut dünken. Ich fahre nach gut dünken.
Bei Sondershausen.
Ja, wieder meins.
Ja, ja.
Jedenfalls, Mafia, Denzel Washington fängt an sich zu machen, aber geht schon erste Schritte. Er hat ja einen Schuss im Rücken, deswegen funktionieren seine Beine nicht, also geht da viel Treppen. Das Dorf ist malerisch wunderschön, Strände, Kikeriki. Ja. Man versteht sofort, warum Denzel Washington da ist und ja, er adelt das. Jetzt muss man sagen, dass er sich als 1,90 Meter großer, schwarz gekleideter afroamerikanischer Mann völlig klaglos in dieses italienische, offensichtlich überaus großherzige Dorf setzen kann und sofort Feingebäck gereicht kriegt von kleinen Kindern geschenkt. So, die wissen ja alle, er ist bei diesem großherzigen Arzt untergebracht, Kikeriki.
Die Zitrone, sie schmeckt gut.
Nehmen bitte dieses Gebäck, ich habe 4 Wochen daran gearbeitet. Danke, Jürgen Schrobotter.
Achten Sie bitte auf Ihr Gebäck.
Sie gehören jetzt zu dem Dorf, nur genau, weil die Oma dem eine Zitrone gegeben hat.
Vorsicht, an der Varanausgabe. Ja. So, und dann... Er ist immer besser beieinander, die Mafia fängt an, Kikeriki, Kikeriki. Und alles, was wir sehen, ist, wie gut Denzel Washington spielt. Das ist alles, was wir sehen. Mhm. Wir sehen über dieses kulissenhafte italienische Dorf hinweg. Denzel Washington hat selbst im Interview gesagt, beste an Dreharbeiten waren auf jeden Fall die Meeresfrüchte, Spaghetti und am Strand hängen. Was ja immer schön ist.
Ja.
Ne?
Der kennt es nicht.
Er hat mit seiner ganzen Sippe Urlaub gemacht, Antoine Fouquet, mit dem er befreundet ist auch. Haben sich gedacht, machen wir einen kleinen Spaß für 70 Millionen und den Daumen. Und nur vor allen Dingen. Und dann, also die Mafia, die treibt es da schon weit. Die schikanieren so einen jungen, aufrechten Carabinieri, ja, mit einer sehr attraktiven jungen Frau und dem Kind. Und da kommen die immer rein und bolzen so rum. Es gibt immer diesen einen Klobige mit dem Vollbart, der jeden schikaniert. Der Junge ist immer ein Assi, der ist genauso ein Assi, wie er bei John Wick ein Assi war. Der Sohn oder der Bruder vom Boss ist immer noch asozialer.
Alfie Allen im ersten.
Das ist eigentlich von der Handlung, ist das sehr dem Bruce Lee-Film The Way of the Dragon. Da ist es genauso.
Nein, es ist alles, du hast alles schon mal gesehen. Und weil Thorsten gerade sagte, das ist die erste Western-Figur, es ist eigentlich richtiger Italo-Western.
Es ist ein richtiger Italo-Western. So. Ja. Wo aber Denzel Washington, das ist das Problem. Die Dosierung und Timing ist bei dem Film das größte Problem.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, sie haben Denzel Washington gesagt, pass auf, die ersten 5 Tage drehen wir nur, wie du Tee trinkst. So, das drehen wir aus verschiedenen Winkeln, bitte guck.
Das
macht der und du denkst dir, Denzel Washington, du bist der Größte.
Genau.
Ist er. Dann fangen die Leute an, schikaniert zu werden, dann wird wirklich auch der Fischladen angezündet. Ne? So, was komisch ist, da sollten eigentlich Eiswürfel.
Komm. Ja.
Und auch da will er immer noch gehen, mit seiner Tasche voller Geld, wie wir mittlerweile wissen. Mit seiner Tasche voller Geld will er immer noch gehen, aber nein, er lernt auch noch seine völlig versickernde Love Interest kennen, nämlich die ebenfalls attraktive. Ab da fangen wir uns auf dünnes Eis zu begeben.
Weil auch viel zu jung.
Nee. Das meine ich nun weniger. Erstmal versickert das komplett.
Das versickert,
das ist einfach nur, alles, was wir zeigen, ist, Robin McCall ist zugewandt dem weiblichen Geschlecht gegenüber, ist eine gute Sache. So, aber Robert McCall im zweiten Teil ist Pedro Pascal erschüttert davon, weil er doch gesehen hat, dass im Mogadischu ein ganzes Haus zusammengestürzt ist, hat er ihn doch sterben sehen. Und er lebt immer noch. Der hat die ganze Welt bereist als Special Agent und Tötungsmaschinen, die ganze Welt. Sie sagt zu ihm, ich würde sie gerne näher kennenlernen. Lassen Sie uns heute Abend durch die Stadt gehen. Da gibt es typisch sizilianische Küche. Und er sagt, gewiss. Und dann gehen die.
Und was essen sie?
Und nicht nur, dass sie nichts bezahlen.
Kebab.
Sie essen, nein, nicht nur, dass sie Kebab essen, typisch italienisches Essen. Robert McCall sagt, was ist das? Und da hört es bei mir auf. Wenn du in der ganzen Welt rumgekommen bist, sag Kebab nicht kennst, dann David Wentz, der das Drehbuch geschrieben hat, der hat den ersten Teil, was ist mit ihm?
Thorsten, ich muss dich jetzt Markus Lanz-mäßig fragen, Herr Stelter, war das der definitive Moment, wo Sie ausgestiegen sind?
Nee, der definitive Moment, wo ich ausgestiegen bin, war, als ich gesehen habe, dass die eine Woche lang nur gezeigt haben, wie er in der Buntfaltenhose die Treppe rauf und runter geht.
Und die Oma kommt die Menge. Langsam, Piano, Piano.
Ja, Piano, Piano. Und er so, ja, dann kann ich nicht.
Alles schön gefilmt. Maximal.
Ja. So, ja, ja. Aber dann fängt es an, ein bisschen albern zu werden. Was soll das sein? Kebab. Das ist Kebab, Junge. Das ist weder italienisch, noch hast du es bezahlt. Außerdem müsstest du es kennen. Du warst überall auf dem Planeten als Tötungsmaschine. Das verarsch mich nicht hier so. Du hast vorher in Boston gelebt, da bist du mit Kebab zugeschissen, sobald du die Tür einen Spalt breit aufmachst.
Das ist ein Bild, das ich jetzt
versuche
wegzukriegen.
Weißt du, erzählt im ersten Teil noch, er hätte die besten Blinis gegessen, deswegen wäre er bei den Russen gewesen. Also wollen wir nicht erzählen, er kennt die internationale Küche nicht. Ja, weißt du was, reg ich mich auf wie ein Tier.
Wer ist denn daran schuld? Wer ist das, der Drehbuchautor? Ist das
David Wentz, der hat auch das erste Drehbuch geschrieben, das ist wahrscheinlich, das war toll. Und auch toll gespielt. Ich besitze es übrigens. Ich besitze das Originaldrehbuch von Equalizer und zwar signiert von Antoine Fuqua und Denzel Washington für ein Schweinegeld.
Mhm.
Aber irgendwo muss es ja bleiben.
Das macht den dritten Teil jetzt aber nicht besser. Darauf will ich ja hinaus. Weil
ja gut, aber ich habe das Originaldrehbuch und habe es gelesen. Das war der erste Entwurf von 2012.
Was ist denn deine Vermutung? Schön. Warum hat Antoine Fuqua nicht gesagt, sag mal, so können wir das nicht machen, wir müssen das nochmal umschreiben.
Weil
wir reden hier von Antoine Fuqua, der ja auch Training Day geschrieben hat.
Weil?
Der auch den Western...
Weil die mal wieder was drehen wollten. Nach dem sehr anstrengenden...
Aber das kann es doch nicht sein,
Thorsten. Nach dem sehr anstrengenden Emancipation mit Will Smith, den er gedreht hat.
Ja.
Ist ja alles auch sehr fordernd, müssen die sich gesagt haben, meiner Auffassung nach, pass auf, wir drehen das Ding in Italien, nur in Italien. Es gibt ein, zwei Aufnahmen, wo du gar nicht dabei bist, aus Palermo, da musst du aber nicht hinfahren und aus Rom, da musst du auch nicht hinfahren, da bist du auch nie in Rom. Wir drucken trotzdem das Kolosseum aufs Plakat und dich mit einer Wumme. Das ist das Plakat.
Und wir lassen den Freund von Pam aus The Office auch am Kolosseum vorbeifahren in dem Moment. Also
genau.
da waren wirklich so Klischee, Haken, Haken, Haken.
Ja, aber Denzel Washington hält sich nur in diesem Dorf auf. Man hat sich, glaube ich, darauf verständigt zu sagen, pass auf, ich habe hier überschaubare Schauspieler. Ich habe jetzt nicht so eine große Handlung. Du musst jetzt nicht rennen wie ein Beschmierter. Wir machen das einfach so, du sitzt da, du lässt das eskalieren, bis du dich einmischst, weil du nicht mehr anders kannst. Und dann tötest du die Leute mit einem Sadismus und einer unnötigen Gewalt und schaust ihm beim Sterben noch zu lange ins Gesicht, egal ob du erwischt wirst oder nicht.
Ja.
Schikanierst die dabei und das zum falschen Zeitpunkt. Es ergibt, also das ist alles gut, ne? Er ist nur in Italien. Die haben ihm gesagt, pass auf, wir drehen da $70 Millionen, das heißt, du kriegst die vollen 25 oder was er kriegt. Viel Geld, ist aber ein toller Schauspieler. Da machst du nur, du machst das Denzel Washington starren. Du machst das Equalizer, Denzel Washington, ich scanne die Situation, starren. Wir können dir leider eine Uhr nicht mehr geben, du hast auch nichts mehr zu stoppen in ganz Italien.
Ja, die Uhr hat er, die tut er nur in die Schublade.
Die tut er in die Schublade. Das ist übrigens eine Suunto Peak 9 Pro.
Kann man nachgucken.
Okay. So. Ja, die Uhr hat er in die Schublade getan, weil er eigentlich jetzt ein friedliches Leben leben wollte.
Sie nehmen uns aber die Ikonografie weg, das brauche ich nicht als Symbol. Sie nehmen uns die Ikonografie weg, der klickenden Uhr, dieser Rückblenden. Mhm. Der musste nicht seinen Ehering putzen dauernd. Der hat den abgenommen in Teil 2. Der musste nicht dauernd putzen, sondern er soll mit der Uhr stoppen, weniger labern und das effizienter machen. Es ist aber alles toll gespielt, von ihm sensationell gespielt. Er kann alles toll spielen, aber es ist wie gesagt, es ist wie ein Zaubertrick, wo du denkst, wie jetzt, ein Blutschase. Und dann ist die erste, also weißt schon, der Mediannerv, den er an der Hand komprimiert von diesem Spagullo.
Der Schmerzpunkt, wo viele Leute sagen, das geht nicht und einige sagen doch.
Ja, das soll wohl gehen.
Orthopäden
angeblich.
Können dir sagen, mein Osteopath drückt mir manchmal auf den Nerv, wo ich einfach weiß, und dann tut der Arm weh. Und dann
muss man jetzt nicht zwingend beim Italiener machen, geht aber. Auch die Ansage zu sagen, das ist der Mediannerv, den ich komprimiere, du bist auf Stufe 4, auf Stufe 6 scheißt du dich ein. Das wollen wir nicht, das wollen die Leute nicht. Zieh deine Leute ab, schick sie nach Hause, das Lokal ist leer. Niemand schießt in dieses Lokal rein, das Lokal ist leer. Dann sitzt er da. Also seltsamerweise treffen die sich ja alle und heulen sich aus. Mir getan, wir werden ihn erschießen. Und dann kommt er die Ecke rund und tötet alle.
Tötet alle, aber genau. Wie? Und das war nicht so merkwürdig, dass die Eskalationsrampe, die war wirklich, die war von 0 auf 100 irgendwie.
Absolut.
Sofort. Und da habe ich so das Gefühl gehabt, da fehlt irgendwie ein Zwischenschritt.
Du hast die ganze Zeit Fremdenverkehr. Okay, das Lokal brennt, der Polizist kriegt ein paar auf die Fresse. Da Bedrohung, da eine Brand, da, wo er alles denkt so,
Normalerweise hätte er den, das war ja der Bruder von dem Oberbösewicht, von dem Erzbösewicht.
Ja, ja.
Und normalerweise hätte der nochmal wiederkommen müssen. Und dann hätte
vom reinen Drehbuch schreiben.
Von der Eskalationskurve.
Ja. Weil du sagst, du hast es selber beantwortet, quasi, dass der Fehler war, dass schon von vornherein Ich fand den Anfang mit dem Twist, mit dem, wo ich dachte so, okay, ist das jetzt die Vorschau auf das, was am Ende passiert?
Ja, ja, genau.
Ist es das? Ist es das? Nein.
Aber fand ich schön, dass das praktisch nicht erfüllt wurde.
Aber
ja, weißt du, so 6 Monate denn, vorher.
Ist es, ja, ich habe auch gedacht, ja, ja, jetzt wird's gleich eingeblendet. Aber ist das, wo wir drüber gesprochen haben, dass im ersten und auch im zweiten Teil das sehr, sehr, sehr effektiv und sehr sparsam auch mit der Eskalationskurve gearbeitet wird.
Das ist das Problem.
Weil ich habe wirklich das Gefühl gehabt, ich sitze da und hake bestimmte Sachen ab. Sei es die Klischee-Italiener, sei es die Klischee-italienische Kleinstadt, wie gesagt, das mit der Zitur, hier, du, da nimmst du, und ich so, das ist jetzt ein Saturday Night Live-Sketch hier.
Nee, das Problem ist, dass im ersten muss es sich wirklich überwinden. Im zweiten macht er es einigermaßen routiniert, aber mit Augenmaß. Ein paar Leute kriegen was auf die Fresse, es wird erstmal keiner getötet, wenn es nicht nötig ist und so weiter.
Da ist er jetzt wirklich
im dritten Michael Myers. Ist er entweder isst er Kuchen oder er ist komplett außer Kontrolle. Es gibt nur die beiden Sachen. Entweder ist der Schlechter von Boston oder er sitzt. Ja, und das ist, verstehst du? Und da denkst du dir so, und wie?
Ja. Und das finde ich, weißt du, das ist ja, du kannst mir ja diese Gewalt zeigen, aber dann würde mich schon auch ein bisschen interessieren, weißt du, der ist ja sonst so super höflich.
Sie muss gerechtfertigt sein, genau das, was Thorsten hat gesagt, das ist wirklich ein Abgemetzel. Genau. Und die Figuren sind nicht so gezeichnet, dass ich jetzt sage, so, jetzt, das, weil das einfach nur so Pappaufsteller sind.
Was der Thorsten meinte, dieser Konflikt in dem Restaurant mit dem Nerv und so, und normalerweise wäre da jetzt erstmal, hätte man einmal Luft geholt, eine Dings und eine
ein
Umdrehung gemacht.
Wäre erfolgt.
Genau.
Aber er hätte anfangen müssen, es gibt keinerlei Hebel, der die Eskalation vorantreibt. Weil ich persönlich habe den großen Eindruck, der die auf Mitte des Films gesagt haben, pass auf, das ist ja alles schön und gut bis hierhin, aber nächsten Mittwoch sind Tortellini-Tage bei Francesco. Also es wäre schon gut, wenn wir bis dahin fertig sind. Und dann geht das dann los. Der klack, klack, klack mit dem Messer, bums, wieder durch den Schädel, wo du denkst, ja komm. Ja, alles klar. Zwischendurch die Geschichte mit den synthetischen Drogen, die in Weinflaschen auf ein sizilianisches Weingut, komplex wie Hupe, der Hütchenspielertrick. Unglaubliches.
Sehr schwacher Make-up.
Unglaublicher Blödsinn. Und dann kommt die Mafia ins Dorf. Und zwar nach alter Western-Sitte. Das ist der größte Western-Twist.
Ja.
Kommt raus, liefert uns den schwarzen Mann, sonst zünden wir euch die Bude an. Ich erschieße diesen. Es ist immer der eine Karabiniere. Jetzt kommt im Prinzip keiner zu Schaden. Nur die Prügelpuppe der Karabiniere. Der kriegt dauernd aufs Fressbrett.
Ja.
Und dann kommt Robert McCall raus und hat seinen großen Training Day Moment, weil er rauskommt mit den Waffen. Er hat zwei Waffen und schüttelt die so. Das hat er klock, klock. Das hat er auch in Training Day gemacht. Mhm. Und dann, die Leute fangen an zu filmen. Wir müssen weg hier. Weißt du, so arbeitet die Mafia nicht. Nee. Die Mafia bleibt komplett im Verborgenen. Die laufen ja nicht mit 5 SUVs rauf und randalieren so lange, bis einer filmt. Völliger Bullshit.
Ja, ja.
Also gehen sie. Und Robert McCall verhält sich seltsam. Er ruft dann, beil dich, wiederkommen, beil dich. So ganz komisch.
Ja, ja.
Und dann geht er nachts dahin, in einer viel zu kurzen Abschlachtsequenz.
Sofort. In der nächsten Szene Nacht. War das sofort.
Jetzt hab ich
es wird ein Sturm angedeutet, der sich gar nicht auflöst.
Überhaupt nicht. Ja, da habe ich auch gedacht, so, echt jetzt? Das ist wie wenn man zwei Leute beim Geschlechtsverkehr zeigt und dann auf die Wellen blendet.
Ja.
Ja, so war das. So dieses Zeitraffer, also, was das war. Jetzt meine Frage an euch. Woher weiß er, wo das Haus wohnt von dem Mafia-Typ und wie kommt er da rein?
Das wissen wir nicht. Das hat er reiner recherchiert. Also rein kommt da wohl. Also war dann so, er ist dann los.
Er hätte diesen Trick da gemacht.
So. Er hat ja diesen Typen rausgelockt durch das Tor.
Aber das Tor war offen.
Ach was.
Ja,
ja irgendwie, das spielt auch keine Rolle. Jedenfalls ist er reingekommen. Und muss auch Schusswaffen dabei gehabt haben, und zwar mit Schalldämpfer, hat einmal durch die Wand geschossen, durch den Vorhang und dann Messer und dann auch wieder Korkenzieher und dann Pipapo.
Was heißt, spielt keine Rolle?
Es spielt keine Rolle, weil gegengeschnitten wird immer irgendeine katholische Messe, von der wir nicht wissen, was es ist. Während der das Gemetzel abfeuert, haben sie, um das zu verlängern, immer wieder so, ich weiß nicht, was der machen, die Heilige vor zum Teddy tragen, irgendwas, die haben so eine Holzpuppe, so eine große Prozession, das wird gegengeschnitten, um dem so ein bisschen Fülle zu geben.
Das Dreigestirn.
Ja.
Meine Frage ist, ist es zu diesem Zeitpunkt egal, wie er in das Haus reinkommt?
Ja.
Das ist egal.
Das ist egal.
Ja. Weil dir ist längst gesagt worden, dieser Mann ist unaufhaltsam, dieser Mann ist eine Raserei, dieser Mann hat kein Problem, dir Haushaltsgegenstände in den Schädel zu rammen, bis in den Präfrontallappen. Alles, der guckt dir dabei zu.
Genau.
Das ist jetzt egal. Und jetzt dann nicht egal ist, dass er den Typen mit seinen komischen Ecstasy-Pillen vergiftet.
Ja.
Das ist nicht Stil
des Equalizers.
Was er macht, ist, er stopft ihm die Pillen rein und lässt den 1,2 Kilometer bis in den Innenstadtbereich krabbeln und singt dabei. Das macht Robert McCall nicht. Mhm. Scheinbar eine tiefe Psychose entwickelt. Weil er läuft ihm hinterher und singt, Ding Dong, die Hexe ist tot, während der da rumkrabbelt und sich einpisst. Und noch in der Innenstadt noch so ein Regal umreißt, was sie uns sagen wollen, ist, die Innenstadt ist deswegen leer, weil alle auf der Prozession sind, ist mir zu spät klar geworden. Verstehst du? Prozession, das ganze Dorf folgt, er ist allein in der Gasse.
Ja, kann auch
Moment,
sein.
Aber die Prozession war doch in dem Dorf.
Auch das ist egal.
Die Prozession ist ziemlich Wumpe.
Weißt du, an was mich das erinnert hat mit den Amphetaminen an die Anfangsszene aus Die Wildgänse kommen mit Roger Moore, wo er dem Drogendealer das Heroin.
Ja, das hat man ja gar nicht mehr dran.
Ja, ja, ja.
Kann ich mich gar nicht mehr dran erinnern, so. Die Wildgänse kommen.
Und
Hardy Krüger und Roger Moore.
Jedenfalls tötet er ihn. Und sagt ihm, du hast noch 4 Minuten 30 Zeit, bis die Pillen dein Herz stillstehen lassen. Und ich bin mir nicht sicher, ob man bei so einem Fund Tabletten das so genau abschätzen kann. Da wird das mit den Daten so ein bisschen unzuverlässig und lulli. Mhm. Und dann krabbelt er hinter ihm her singend, was ich ganz besonders sadistisch und drüber finde. Stell dir vor, der hat eine gute Konstitution, dann kriegt er noch 2 Kilometer weiter. Und er läuft hinterher bis in den Innenstadtbereich. So. Und das ist eine komische Art, jemanden zu töten. Das ist unwürdig. So,
ja.
Dann nimmt er sich noch einen Apfel und beißt davon ab. Und dann so eine Scheiße. Wahrscheinlich will er unbedingt DNA am Tatort hinterlassen. Ich habe keine Ahnung. Und dann löst sich das so auf. Das Dorf ist zufrieden. Das Dorf gewinnt ein Fußballspiel. Und Dakota Fanning kriegt einen Anruf. Also ihr wird gratuliert dazu, wie toll sie, zwischenhand lag's mal weg, wie toll sie halt alles gemacht hat. Pipapo. Sie kam, war auch an einem Autounfall, sie war an einer Autoexplosion beteiligt und durch das Telefon hatte Robert McCauley das Leben gerettet, papalapap. So, und dem Polizeichef wird die Hand abgeschlagen von dem Mafia-Boss. Nichts weiter als eine Demonstration, wozu der Mann fähig ist. Der taucht nämlich nie wieder auf. Mhm. Der hat einfach Appe Hand und schön.
Ja, vor allen Dingen, der läuft dann einfach so rum, so mit seiner Hand im Eiskübel. Und da habe ich auch so gedacht, müsste das nicht bluten? Müsste der nicht jetzt schon ohnmächtig sein?
Habe ich das nicht alles schon in sämtlichen Mafia-Filmen angefangen beim Godfather?
Ja, vor allem, wo ist er denn abgeblieben? Also Demonstration war mir das zu lang.
Die Hand war ab. Die Hand ist abgeblieben. Die Hand ist definitiv abgeblieben.
Das war aber auch von langer Hand geplant.
Was mich am Ende, um mal kurz den Sack zuzumachen, am meisten geärgert hat, war das Foto. Das Foto von Dakota Fanning mit Bill Pullman. Wir haben mittlerweile durch diese ganze KI-Zeug, das kann jeder auf dem Handy besser machen als dieses Foto.
Ja, aber das ist ja ein generelles Problem. Ich habe das Gefühl, das ist ein generelles Problem in Hollywood. Ich weiß, was du meinst. Dass die immer
diese kompositorischen Fotos.
Genau, diese Fotos, die dann irgendwie.
Auch bei alten Vietnam-Aufnahmen setzen sie irgendeinen Spacko dran mit der Bastelschere. Ich kann mir das nicht anders erklären.
Unglaublich.
Ja. Es gibt da beschissene Sachen.
Ja. Der heißt Kurt Pritt. Der Typ, der das macht, glaube ich.
Und man versteht es nicht. Das sind Leute, die schaffen es, Raumschiffe zu erschaffen und du glaubst, ja, okay, das ist jetzt ein Raumschiff. Oder ein Alien. Ja, aber beim Passbild, da lassen sie, nö, da mache ich jetzt auch
nicht.
Nein,
beim Passbild, sondern bei diesen.
Ja, bei diesen Erinnerungsfotos.
Es ist doch gar nicht das Schlimmste, dass die Tochter ist von den beiden, Paul Billman und seiner Frau, die tot ist, Teil 2.
Ja.
Das Schlimmste ist doch die Auflösung. Das Schlimmste ist die Auflösung. Es war eine gute Auflösung. Also da hat sich ein Autor nochmal hingesetzt und sich kurz was überlegt.
Mit dem Geld, was mit dem Geld passiert.
Cut, Boston. So, altes Ehepaar sitzt auf der Couch, offensichtlich ist gleich Wohnungsübergabe, sie kommt rein mit dem Beutel. Der Equalizer hat bei einem seiner Liftfahrten, hat die gehört, es ist vor geraumer Zeit ein Cyberangriff, das macht die Mafia auch, alles mögliche Schmuggeln und Cyberangriffe, ist ein Fonds, ein keine Ahnung, was für ein Arbeiterfonds, Pensionsfonds geleert worden. Geld weg. Sowas ist zwar versichert nach einem Cyberangriff, aber komm, scheiß der Hund drauf. Nehmen wir mal an, das wäre es nicht. Dann ist der Pensionsfonds weg. Jetzt sind diese Leute ruiniert. Da haben sie nichts zur Seite gelegt. $347.80. So. Die hat Robert McCall besorgt.
Ja.
Das muss man sich jetzt mal wirklich vor Augen führen.
Abgezählt.
Also er hat Follow the Money. Also er hat praktisch
zurückverfolgt. Für $347.000. Er macht alles.
Ja.
Er kann jeden anrufen. Er kann jeden orten. Aber zurückhacken kann er die nicht. Hm. Dafür muss er zu Fuß nach Sizilien um da 21 Menschen zu töten im Küchen- und Esszimmerbereich, um dann im Keller alle anderen zu töten und in den Arsch zu schießen, um dann von den 11 Millionen Dollar, könnten ja noch andere von dem Pensionsfonds betroffen sein, genau das abgezählte Geld mitzunehmen, weil er so ein wahnsinniger Ehrenmann ist. Es türmen sich die Leichen. Daraufhin fährt er zurück. Die Leute kriegen das Geld. Verstehst du? Mhm. Der hätte sich fast erschossen auf dem Freigelände für diese 347.000 Dollar 11. Also wieso kriegt man das technisch nicht geregelt, sich darum zu kümmern, von zu Hause aus? Und wenn er doch schon hinfährt, warum muss da jeder sterben? Da kann die Ausrede vom Anfang nicht sein, sie hätten mich reinlassen sollen. Sie haben mich einfach nicht reingelassen. Das ist ja keine Ausrede. Das machen die Zeugen ja auch nicht. Machst du was anderes, kommst du nachts. Und nimmt aus diesem 11 Millionen Dollar Geld vollgehäuften Raum diese 347.000 Dollar 80, weil das eben die Aufgabe ist. Dafür hast du x Menschen erschossen. X Menschen erschossen. Und für einen zufälligen Twist, wie er überhaupt in das Dorf gekommen ist, ist das ganz nett. Aber da musst du auch der Equalizer ein bisschen seine Prioritäten überdenken. Ja, ja. Ich besorge das Geld wieder, du weißt nicht von wem, das kommt ja noch dazu, du weißt nicht, wo das herkommt. Der ist nach Italien, auf eigene Kappe. So. Ohne Unterstützung. Wer hat da alle umgebracht? Ohne, dass man das groß hinterfragt. Dann kommt am Tablettenkomplott auf die Spur, dann nimmt er sich, dann wie lange hat der das Geld da abgezählt? 4 Stunden?
Das sind alles Fragen.
347 Fragen. Nach da Münzgeld, dass es genau passend war, dann packt er das in den Sack. Den Rest lässt er liegen. Dann ruft er die an. Nur um den Leuten später,
Es sind ja auch Dollar. Das Geld, das gefunden worden ist in Italien, waren ja alles Euro. Das heißt, irgendwo muss er eine ziemlich großzügige Wechselstube gefunden haben.
Ja,
das sind alles Sachen. Ja. Wenn wir das heißt die Prämisse.
Wieso hast du überhaupt 11 Millionen Dollar Bargeld da liegen, wenn du Online-Geld erbeutet hast? Kann man das hebt man das dann ab am nächsten Tag bei der Postbank? Was ist das für eine Aktion?
Die Prämisse, die Ausführung, die Dramaturgie. Es kommt. Wir haben jetzt so viele Sachen. Gibt's irgendwas außer die Performance von Denzel Washington, wo wir sagen, den gucke ich mir nochmal an.
Nein, also es gibt, die Musik gibt nichts her, das ist eigentlich ziemlich, das ist so auf ich will nicht sagen Anfängerfehler, aber es ist eine auf Effekt gebürstete Musik, die sich wirklich ein Bein ausreißt, die Bilder zu unterstützen, was gar nicht nötig ist. Da war, also der Harry Gregson-Williams hat so 4 so Hauptscores in verschiedenen Geschwindigkeiten. Und die haben für alle Bilder gereicht. Das war super. Mm. Und das, was die da machen, ich weiß nicht, was das ist, was für ein Projekt.
Ja.
Dann das Dorf gibt für uns Europäer nicht viel her. Wir wissen, wie das aussieht.
Ja. Och, so. Ich fand das schon hübsch. Aber
ja, das war schon hübsch.
Ach so, du meinst,
aber jede jetzt, Sau. Für uns
du meinst, weil wir im Ruhrgebiet. Ja. Wir sind ja, wir wissen ja, wie es in
Italien fremdkörpert aussieht. Er sich auch so dadurch. Das ist ja genau das Gegenteil von allen anderen Filmen.
Ja.
Weißt du? Wenn es wenigstens gesagt hätte, komm, wir legen nochmal eine Schippe drauf. Er muss nochmal nach Mogadischu oder so. Aber nein, er landet in dem Dorf.
Das bleibt so. Das ist,
und es ist sehr, es ist egal. Man wusste, pass auf, wir nehmen, wahrscheinlich hat es Fördergelder gegeben noch bei den 70 Millionen Dollar. Wir nehmen Italiener, wir nehmen italienischen Komponisten, wir nehmen natürlich die Mafia. Ihr dreht bitte mit einer Second Unit, dreht ihr bitte 2 Bilder in Rom und 5 in Palermo. Wir bleiben hier. Also der Denzel und der Antoine, wir bleiben hier.
Das ist ein schönes Urlaubsvideo
Spaghetti für die Carbonara, beiden. Ne? Man schneide mir den Pancetta.
Ich könnte mir gut vorstellen, dass sie vielleicht gar nicht vorhatten, einen anderen Teil zu drehen und dass die dann trotzdem nochmal überredet wurden.
Mit Geld und mit
dem Drehort. Und ihr könnt dann da auch Urlaub machen, könnt die Familie mitnehmen. Und er wirkt dann im Vergleich zu den anderen Filmen, wirkt er einfach unheimlich lustlos und ich traue es mir zu sagen, sogar ein wenig schlampig.
Der Film ist in der Ausführung schlampig und komplett schon gesehen worden. Und das alles, was du wissen musst über diesen Film ist, ersetze Denzel Washington durch Bruce Willis.
Was?
Und du hast, hast eine Direct-to-DVD-Premiere.
Schön. Naja, der erste
Film. Nimm noch jemand anders. Nimm es noch ein bisschen ambitionierter. Wen können wir denn noch nehmen? Nicht Jean-Claude Van Damme, sondern ein bisschen höher pokerst noch. Austin, nein, auch nicht.
Ich muss dem Film aber eins zugute halten, also die Gravitas, die Denzel Washington mitbringt in seinem Spiel und in seinem Sein, ist schon wirklich.
Und darauf hat man sich komplett verlassen.
Ist das der erfolgreichste Teil der Serie.
Ich habe vor ein paar Jahren.
Ja.
Echt?
Ja.
Wow. Ich habe vor ein paar Jahren einen Film gesehen mit Jean-Michel Vincent, kennt ihr euch?
Jean-Michel Vincent.
Von der hat in Airwolf hat er ja, auch mitgespielt ja. Und wieso? Und der spielte einen Matrosen irgendwie, der kam in New York an und musste dann da für ein paar Monate in der Nachbarschaft und hat mitgekriegt, dass in der ganzen Nachbarschaft von einer Straßengang terrorisiert wird.
Ja.
So. Und dann irgendwann, er wollte auch damit nichts zu tun haben. Und dann irgendwann muss er dann halt doch in Aktion treten. Es war 1:1 dieser Film.
Ja, das ist einfach, das ist eine Schablone, dieses ganze Ding. Ich habe hier alles schon mal gesehen. Wir haben alles schon mal gesehen, wir haben alle Mafia-Filme gesehen, wir haben alle Revenge-Filme, alle Dings-Filme gesehen.
Das Ding wird aber von Denzel Washington komplett ausgefüllt.
Ja, das ist der Unique
Selling Point. Es wird auch ausgefüllt davon. Ja. Ich habe mir nochmal Flight angesehen, da muss ich aber weinen, wie gut der spielt. Ja, Flight.
Das ist der Robert Zemeckis-Film, ne?
Leck mich am Arsch. Ja, ist der Robert Zemeckis-Film. Leck mich an die Füße.
Hast du eigentlich, was war eigentlich dann, das würde mich mal interessieren, was war eigentlich dein erster Denzel Washington-Film?
Mein allererster Denzel Washington-Film war tatsächlich Ricochet, der Aufprall.
Ricochet. Mein erster Denzel Washington-Film war Schreiner Freiheit. Von Richard Attenborough. Mhm. Das war großartig. Das war
mein erster Denzel Washington-Film war Viel Lärm um Nichts.
Viel Lärm um Nichts?
Ehrlich jetzt?
Das war der Kenneth Branagh. Es ist Viel Lärm um Nichts mit Keanu Reeves.
Der immer noch ein Meister, für mich immer noch ein Meisterwerk. Und Kenneth Branagh.
Es ist der Film, wo Keanu Reeves auf Denzel Washington trifft. Also Robert McCall.
Die müssen alle komplett über den Branagh.
Genau, Michael Keaton.
Michael Keaton. Aber von Joachim Kerzel synchronisiert.
Joachim Kerzel synchronisiert. Michael Keaton zusammen mit Ben Elton. Als dieses typische
Der Film ist von A bis Z geil besetzt. Kannst dir komplett
Robert Sean Leonard, Kate Beckinsale, angucken. Großartig. Denzel Washington. Also,
Musik.
Ich würde einfach mal sagen, bitte keine Prequels, wenn wir uns das wünschen dürfen, zu Robert McCall, zu Equalizer. Lass uns jetzt beim Equalizer so langsam die Bässe und die Höhen und die Mitten so langsam runterdrehen.
Trotzdem schauen Sie den ersten Teil so oft, wie es geht.
Und der zweite Teil ist auf jeden Fall gut.
Ist gut, aber der erste Teil ist ein
Meisterwerk. Das war unser Spoiler-Special zu allen Equalizern, aber hauptsächlich zu Equalizer 3. Danke fürs Zuschauen. Das war, ihr habt gemerkt, das mussten wir uns jetzt mal von der Seele. Das
war ja auch.
Das, ne? Episch.
45 Minuten ist ja jetzt nicht zu viel für einen.
Aber danke fürs Durchhalten und fürs Zuhören.
Hättest eine halbe Stunde gewartet, hättest noch gucken können in der Zeit.
Und das Schlusswort hat natürlich der Gary, der Streber.
Alles Gute, auch beruflich.
Auf Wiedersehen.
Tschüss.